Hallo und herzlich willkommen zu Folge 269 der Apfelnerds mit Sascha
und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge, so wie fast jede Woche, außer die letzte.
Genau.
Ich glaube wirklich unsere erste Woche ohne Folge, oder?
Nee, wir haben ja, glaube ich, jedes Jahr einmal irgendwie eine Woche ausgesetzt oder so im Schnitt, um mal wirklich mal Urlaub machen zu können, vernünftig. Aber ja, normalerweise geben wir uns ja ganz gut die Klinke in die Hand, ne, wenn einer weg ist. So wie jetzt Thorsten noch, ne? Grüße. Grüße gehen raus, er ist ja noch unterwegs. Dann machen wir zwei halt, ne? Und wie vor 14 Tagen, ne, als du nicht da warst, da haben Thorsten und ich das gemacht. Das ist ja eigentlich immer ganz praktisch. Ne? So, und ja, nur wenn halt eben mal nur einer übrig bleibt, dann, ich habe das ja auch mal einmal gemacht, ein Solo, das ist aber irgendwie ein bisschen mäh. Ne? Ich habe das auch nur gemacht, weil ich dann irgendwie die Shownotes schon geschrieben hatte und dann nur kurzfristig irgendwie dann einer von euch ausgefallen war. Ne? Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt hast du die schon geschrieben, jetzt nimmst du das gerade auf, aber dann redest du so in die Kiste, ne? Das ist irgendwie nochmal so eine ganz andere.
Ja, so ein bisschen vor dir selbst her halt, ne? Das ist irgendwie, glaube ich, nicht so geil. Also.
Ja, genau. Mhm. Naja, gut. Aber schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Ja, ein bisschen was passiert ist in den letzten 14 Tagen. Und das spannendste Thema daran, da können wir direkt mal drauf gehen, und zwar ja, CEO Jeff Williams geht in Ruhestand, hat Apple Presseerklärung geschickt, und damit läutet er jetzt hier, genau genommen läutet er nicht, ne, weil wo ich gerade drüber nachdenke, ist ja Luca Maestri schon abgetreten von der C-Level-Riege, ne? Und wie wir aber ja schon reiflich diskutiert hatten in den letzten Wochen bis Monaten, sind halt eben alle Führungspositionen bei Apple mit Ausnahme von John Ternus ja irgendwie über 50. Ne? Und das ist schon auffällig alt. Ne? Und die Senior Vice Presidents, die sind, glaube ich, auch nicht viel jünger. Also zumindest so einige von denen da werden natürlich noch ein paar sein. Aber ja, irgendwann muss das mal passieren. Das ist ja wirklich lange Stillstand gewesen, was irgendwie jetzt hier Personalrotation in der Führungsriege bei Apple angeht. Ne? Eben mal von Luca Maestri, ne, dem ehemaligen Chief Financial Officer, mal abgesehen, der ja letztlich schon abgetreten ist, aber auch dieses Jahr, ne? Das war ja im Frühjahr verkündet worden. Und ja, Jeff Williams ist jetzt der nächste große, wichtige Kandidat von den C-Level-Leuten, die Apple dann früher oder ja, also verlassen werden, haben sie noch nicht gesagt, aber sie nennen das in den Ruhestand gehen. Das ist ja jetzt Apples neues Modell, dass die Leute halt eben nicht sofort die Firma verlassen, sondern halt eben dann einfach nur ihre Hauptaufgaben perspektivisch eher schnell übergeben an einen Nachfolger und dann halt eben irgendwie Special Projects machen, ne? So wie ein, zwei andere Leute dann auch oder als Fellow noch irgendwas speziell weiter betreuen, wie Phil Schiller das macht und so. Das wird irgendwie für jeden so ein bisschen individuell gemacht. Und ja, bei Jeff Williams scheint das auch der Fall zu sein. So, können wir mal gerade einmal so ein kleines bisschen Revue passieren lassen. Und Jeff Williams ist sage und schreibe 1998 zu Apple gekommen. Ja, das muss einer der dienstältesten Apple-Leute sein. Ja, das ist ja wirklich so weit vor der Rückkehr von Steve. Ne? Und letzten Endes Ja, also schon Wahnsinn. Also 2010 ist er Chief Operating Officer geworden, ne? Als Tim Cook CEO geworden ist. Ne? Tim Cook ist ja COO gewesen vorher. Und ja, Jeff Williams hat ihn da dann beerbt und macht aber ja legendär hier auch so ein Spreizding. Ja, auf der einen Seite ist er hier Operating Chef und auf der anderen Seite ist er ja Leiter des Designteams geworden, nachdem die Frau Henke gegangen ist. 19, wann ist es nochmal gewesen? 19, dass ich 19 angefangen habe. 2023, meine ich, ist er gegangen. Ne? Ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und die Frau Henke, das ist ja so die Nachfolgerin von Johnny Ive gewesen. Ne, als Leitung von dem Designteam. Und seitdem die Frau Henke 23 gegangen ist, ist Jeff Williams da ja eingesprungen und hat das quasi weitergemacht. Ne, der soll das ja dann auch irgendwie ehrenvoll weitergemacht haben und auch sehr investiert gewesen sein in dem Bereich, was man jetzt so gar nicht erwartet hätte bei einem Chief Operating Officer. Ne, was ja eigentlich eine ganz andere Schiene ist. Ne? Ja, so, also letzten Endes hat er da so zwei unterschiedliche Dinge gemacht. Das eine, also hier seinen COO-Posten, wird er abgeben an Sabi Khan. Den hat man auch schon das ein oder andere Mal irgendwo vielleicht gelesen. Der ist ja SVP Operations gewesen vorher. Ist also auch einer der wichtigen Leute in dieser Operations-Abteilung. Interessanterweise nur ein paar Jahre jünger wie Jeff Williams. Da musste ich jetzt schon wieder schmunzeln, weil da wird sich das Personalkarussell dann in ein paar Jahren auch wieder weiter drehen. Denn Sabi Khan ist 59 und damit natürlich jetzt ein paar Jahre noch, ne? Aber auch nicht weit von der Pensionierungsgrenze weg, wenn man jetzt gerade einen neuen C-Level-Posten übernimmt. Ne? Und ja. Also Kandidat für den CEO ist er damit wahrscheinlich auch nicht mehr. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass die da jemanden haben wollen, der mindestens 10 Jahre CEO bleiben können soll. Und da würde dann Sabi Khan natürlich genauso rausfallen wie Jeff Williams. Aber den hatten wir ja eh schon ausgeschlossen, weil er ja, als wir damals darüber gesprochen hatten, auch schon wissenderweise kurz vorm Ruhestand war. Und ja, also Sabi Khan wird ihn als COO be ja, wird ein Nachfolger von ihm. So, Sabi Khan, lustigerweise, habe ich auch nachgeguckt, ist noch länger bei Apple als Jeff Williams. Man glaubt es ja gar nicht.
Ja.
1995 zu Apple gestoßen. Ja. Und ja, seit 2019 ist er SVP of Operations. Also letztlich im Sinne von Apples Zeitrahmen, ne? Erst zum Operations Chief berufen worden, aber da schon lange involviert gewesen, soweit ich das gehört habe. Ja, also Sabi Khan soll eher schneller als langsamer den COO-Posten übernehmen. Übergabe soll noch im Juli stattfinden. Ne, wir zeichnen gerade am 22. auf. Das heißt, Übergabe ist nächste Woche. Ja, und ja, in dem Sinne wird er also den COO-Posten übernehmen. Interessanterweise nicht das Design-Team. Das wird jetzt dann in diesem Sinne wieder auseinandergerupft, was die Zuständigkeiten angeht. Und da habe ich mich jetzt ein kleines bisschen was am Kopf kratzen müssen, denn Tim Cook übernimmt das Design-Team. Ich weiß nicht, ob das interimsmäßig ist. Das stand jetzt in der Meldung nicht drin. Aber Tim soll zumindest Acting Chief oder was. Also in dieser Presseerklärung steht einfach drin, übernimmt. Ne? So, da steht dann nicht, was er macht oder wie er es macht oder temporär oder was auch immer. Aber ja, Tim Cook selbst soll das Design-Team übernehmen. Wohlgemerkt, die haben weiterhin keinen Design-Chief. Das ist dann also quasi mehr oder weniger die Führung von diesem Team, ohne dass es da einen dedizierten Chef gibt. Und ja, wie das dann weitergeht, muss man dann mal abwarten. Ich nehme mal an, dass Tim Cook da an der Stelle nur interimsmäßig drin ist. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass der da genug Zeit für hat, um sich da jetzt dann die ganze Zeit in diese Detailmeetings und in diese, was ist schöner, was ist leichter, was ist schwerer Meetings reinsetzt, was so ein Designteam ja jeden Tag dann irgendwie, was weiß ich, was stundenlang machen kann. Und dann ja, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass das Tim da so der richtige Typ für ist. Aber ja, vielleicht soll das einfach nur darstellen, dass es wichtig genug ist, dass Tim das selber übernimmt.
Ja, aber ich finde die Besetzung, also was genau qualifiziert Tim Cook, ein Designteam zu leiten?
Also das ist halt eben genau der Punkt. Ich weiß nicht, wie viel Involvement Jeff Williams hatte und wie viel Ahnung er von dem Bereich hatte. Das wurde auch nie sauber kolportiert. Es wurde immer nur gesagt, er hat Interesse daran gehabt, was aber ja nicht heißt, dass er das wirklich dann beherrscht hat oder sich da eingemischt hat oder ob er halt eben einfach nur sich dahingestellt hat und das Team das hat machen lassen. Ne? So, das kannst du als Tim Cook natürlich auch machen, klar. Aber das ist natürlich dann ja, vielleicht so ein bisschen führungslos. Ne? Also effektiv würde ich da schon jemanden erwarten, der so ein Händchen dafür haben muss, da dann halt eben auch in diesen Daily Meetings und sowas mit drin zu sitzen und da halt eben diese Abstimmungen zu machen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht planen sie auch noch einen neuen Design Chief dann auszurufen und das ist einfach noch nicht spruchreif. Ja, vielleicht haben sie irgendwie extern rekrutiert. Das ist ja jetzt eben auch schon eine ganze Zeit lang her. Ne? Es sei denn, sie haben gesagt, als Jeff Williams das übernommen hat, damit sind sie glücklich. Ne? Aber natürlich haben sie das auch schon geahnt, dass Jeff da jetzt in Ruhestand gehen wird. Also ist das ja jetzt auch nicht vollkommen neu, ne? Dass sie da jetzt jemanden für brauchen eventuell. Und ja, gut. Aktuell hat man nichts gehört, aber es könnte so ein bisschen was, ein Wink mit dem Zaunfall sein, dass da vielleicht jemand Neues kommt. Ne? Ja, wäre bestimmt machbar. Also als Apple nehme ich mal an, auf jeden Fall machbar, dass da mal jemand kommt.
Das glaube ich auch, aber ja, auf jeden Fall ein interessantes Personalroulette und bin mal gespannt, was wir designtechnisch dann erwarten können demnächst, wenn Tim Cook das Team leitet.
Ja, also man muss ja realisieren an der Stelle, dass diese Pipeline echt lang ist. Ne? Also wenn das Designteam Designs fest so, dann ist das ja Jahre, bevor so ein Produkt wirklich auf den Markt kommt. Weil wenn die da jetzt so ein Design gemacht haben, dann wird das ja dann, dann wird eine Machbarkeitsanalyse gemacht, also geschaut, ob man da jetzt wirklich ein Produkt mitmachen kann, beziehungsweise in Kollaboration mit dem Hardware Engineering vorher das schon ausgelotet mit Prototypen und dann muss halt eben geguckt werden, ob das praktikabel ist, dann müssen diese ganzen Tests gemacht werden, ob das auch haltbar ist, dann muss man da die ganzen Komponenten für gerade ziehen und die ja, Lieferkette ausloten, ne, diese Operations-Geschichten, Produktion machen, Produktionsstraßen entwerfen und aufbauen und dann alles realisieren. Also das kann Jahre dauern. Ne? Also, wenn man das sehr schnell macht, dann ist das so im kurzen Jahresbereich, so 2-3 Jahre oder sowas. Aber das effektiv ist das viel länger. Ne? Ich weiß nicht, was jetzt genau die Pipeline-Länge bei Apple jetzt ist, ne, also was jetzt durch das Design-Team läuft, wann fällt das dann als Produkt raus? Aber das kann schon sein, dass das 6-7 Jahre sind oder sowas, wenn ich jetzt mal tippen sollte. Ne? So, und die wollen halt eben auch alles entspannt machen, wenn die jetzt keinen Druck haben. Ne? Natürlich ist das jetzt alles noch ein Unterschied. Also wenn du jetzt sowas wie das iPhone der ersten Generation rausbringst, da haben sie definitiv keine 7 Jahre Pipeline gehabt. Ne? Damals legendär einfach nur rausgehauen, ne? Und noch gar nicht fertig gewesen mit der Software und so. Und ja, aber es gibt zum Beispiel andere Sachen, ich weiß nicht, ne? Also es ist halt eben einfach sehr schwer zu sagen, wenn man nicht weiß, wie intern da die Prozesse genau sind. Aber sie sind lang, lange Rede, kurzer Sinn. Ne? So, und Hardware-Prozesse sind lang und ich würde jetzt nicht drauf spekulieren, dass man da jetzt irgendwie in 1,5 Jahren irgendwie jetzt Tim Cook Design-Philosophie in den Produkten wiederfinden würde. Ne? Wenn er das hätte machen wollen, dann hätte er das ja jetzt schon seit sehr langer Zeit machen können. und hatte aber nicht gemacht. Im Gegenteil, er hat sich ja eher aus den Produkten rausgehalten, weil er gesagt hat, er ist kein Produktmensch. Ne? Wurde ja oft genug kolportiert. Und genau deswegen wundert es mich jetzt auch, dass er da zumindest Acting Chief von dem Design-Team geworden ist. Ja, wo wir übrigens gerade davon sprechen, ne, eine Unterabteilung von der Design-Abteilung ist weiterhin dann das Software-Design-Team. Das war ja damals, als Johnny Chief Design Officer geworden ist, aufgesplittet worden, ne, also sein Posten damals. Und das heißt also, es gab ja einen Hardware-Design und einen Software-Design-Chief. Und den Software-Design-Chief, den Johnny damals eingesetzt hat, ist ja Alan Dye. Und der ist auch weiterhin Software-Design-Chief. Den haben wir ja bei der Vorstellung von den Liquid-Glass-Geschichten zur WWDC sehr schön sehen können. Ne? Das ist Alan Dye gewesen. Ja, naja, gut. Aber der scheint auch einen guten, sicheren Posten da zu haben. Ne? Der ist ja jetzt auch schon einige Jahre da, wirklich. Ja, fehlt ihnen nur so ein neuer Johnny Ive, ne? So ein bisschen was mal wieder, so eine Koryphäe oder sowas könnten sie vielleicht mal brauchen.
Ja, also so ein paar Sachen könnten sie ja definitiv mal angehen. ich bin gespannt, was Apple so allgemein noch in den nächsten Jahren, also wohin sie sich teilweise entwickeln. Ne? Wir sagen ja, also im Moment ist das ja sehr viel Verwalten auch, sehr viel nichts Bahnbrechendes im Moment so wirklich. Und ja, ich bin mal gespannt. Also das
Ja, das ist halt eben diese gut gefüllte Pipeline, ne, von der ich gerade so lange sprach. Also wenn man halt eben diesen iterativen Prozess hat und einfach jedes Jahr eine Kleinigkeit neu bringt und dann halt eben wieder neue Farben oder neue Produktionsprozesse oder abgeänderte Produktionsprozesse macht und das dann wieder neu zusammenwürfelt, dann kann man halt eben quasi jedes Jahr ein neues iPhone verkaufen, ohne dass sich noch viel ändert. Ne? Das Thema kennen wir ja mittlerweile. Seit Jahren sagen wir ja, im Prinzip sind die Dinger eigentlich so leistungsfähig genug und von den Ausstattungswerten her alle so ausgestattet, dass man jetzt wirklich kein neues iPhone mehr braucht, weil das jetzt so viel wesentlich besser ist wie das Vorgängerding und man da wirklich jetzt, ne, Luftsprünge mitmachen kann im Vergleich zum vorherigen Gerät. Und alles, was Apple Silicon ist, ne, da haben wir ja immer wieder schon drüber gesprochen, das ist einfach so gut. Ne?
Unfassbar gut, ja. Also, machst ja nichts falsch. Die Dinger sind wahnsinnig leistungsfähig. Die Dinger sind unfassbar effizient auch. Ne? Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die so effizient sind. Und also, du kannst damit Dinge machen, die hätte ich mir einfach vor einer Zeit X gar nicht vorstellen können. Und allein schon dieses VM laufen lassen, ohne dass du es aktiv merkst. Ja. Das ist ja schon unfassbar krass. Also jeder weiß, dass normalerweise, wenn du auf deiner Intel-Maschine eine VM laufen lässt, dann fängt die irgendwann an, richtig zu sterben. Das dauert nur. Hier kann ich tagelang eine VM laufen lassen, also überhaupt gar kein Problem. Und meine GitHub Actions damit laufen lassen, das ist schon mega genial. Also
Ja, also die sind einfach toll. Egal welche Version, die M1-Kisten auch immer noch genauso gut wie die M4 aktuell. Eine Sache habe ich noch vergessen, bevor wir weitermachen, hier bezüglich Jeff Williams, und zwar hier noch ein O-Ton von Tim Cook, und zwar, das wusste ich gar nicht so, dass die so dicke sind, und zwar Tim bezeichnete in der Presseerklärung Jeff Williams als einen loyalen Freund, also die beiden scheinen gut zusammengearbeitet zu haben, ne? Wenn man so lange da zusammengearbeitet hat, wird man wahrscheinlich auch ganz gut miteinander müssen.
Ist zumindest sehr hilfreich, glaube ich, sich halbwegs abzukönnen, als wenn man sich 30 Jahre lang abgrundtief hasst. Also ich glaube, das kann die Zusammenarbeit deutlich verbessern,
Ja, genau. Also hier wurde noch berichtet in der Presse, dass der Managementstil von den beiden sehr ähnlich sein soll und dass sie deswegen da so gut miteinander könnten. Ja. Kann sein, ne? Lässt sich nachvollziehen dann. Wenn sie gleich ticken, ist wahrscheinlich auch der Management-Stil gleich.
Ne? Gut möglich, ja. Also.
Ja. Na gut. Ja, aber und damit, um das jetzt abzuschließen, hier Nachfolgerfrage von Tim Cook wird natürlich damit auch nicht leichter zu beantworten. Ne? Jeff Williams war sowieso mehr oder weniger außen vor, wegen den 10 Jahre CEO sein können. Aber ja, prinzipiell sind, glaube ich, immer noch die nächstliegenden Kandidaten John Ternus und Craig Federighi. Wobei Craig Federighi ja so hart an der Grenze ist vom Alter her. Muss man mal gucken, was sie da machen wollen werden. Ja, mein Pferd steht ja weiterhin bei John Ternus,
CEO. Ja, finde ich, ist auch die plausibelste oder vielleicht auch eine gute Wahl. Also ich warte ja insofern sehnsüchtig, nicht weil ich jetzt Tim unbedingt loswerden will, nicht falsch verstehen, aber weil ich sehr gespannt bin, was und inwieweit sich das dann im Unternehmen verändert. Mhm. Na, also wir wissen ja alle, dass wie sich Apple entwickelt hat, wir reden ja sehr viel darüber und ich denke, dass man weiß ja, dass so ein Geschäftsführerwechsel dann doch einiges verändern kann. Ins Positive, ins Negative, überhaupt gar keine Frage. Mhm. Das ist beides dann offen. Aber wir haben ja auch oft genug schon gesagt, dass Apple eigentlich mal einen neuen Wind braucht und Tim das sehr gut gemacht hat, keine Frage. Aber jetzt wäre mal so langsam Zeit irgendwie für neue, einen neuen Wind. Mal gucken.
Ja,
würde genau. Mich grundsätzlich sehr, sehr freuen.
Genau, lassen wir so stehen. Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema und da hat Apple Insider berichtet, dass Apple überlegt, die Formel 1-Rechte zu shoppen. Das Thema klingt ja wie ein Déjà-vu. Ja? Interessanterweise allerdings jetzt hier in einem ganz anderen Kontext, denn Apple hat ja gerade seinen, ne, also für Apple TV Plus produzierten Formel 1 Kinofilm, ne, hier mit Brad Pitt. Wir hatten bestimmt alle die Vorschau gesehen zur WWDC oder wann haben sie sie gezeigt oder wann war das?
Genau.
Ne? Und der ist jetzt mittlerweile in den Kinos angelaufen und soll ja trefflich laufen. Ich glaube 400 Millionen Dollar Marke Umsatz hat er irgendwie in den zweiten Wochenende gerissen oder so. Das war jetzt gerade, als ich im Urlaub war. Ich habe es nur überflogen. Aber soll also gut laufen in den Kinos und in dem Sinne, ne, so rückwärts aus dem Augen, aus dem Sinn, ja, hat Apple jetzt plötzlich wieder, also die Apple-Führungsriege hat jetzt wieder Formel 1 vor Augen. Ja, jetzt finden sie das gerade ganz toll und jetzt müssen sie natürlich gleich wieder Rechte kaufen. So, da hatten sie ja letztes Jahr schon mal versucht, die weltweiten Rechte für zu bekommen, haben aber dann aufgrund ihrer Grundeinstellung, dass sie nur die weltweiten Rechte akzeptiert hätten, dann wieder einen Rückzieher gemacht. Das ist halt eben einfach in so einem Zirkus wie der Formel 1, wo einfach jedes Land seine eigenen Rechte hat und die auch immer einzeln verkauft werden und das ist dann nicht so leicht, da einfach alles zu übernehmen, ne? Und sogar wenn du das Geld bezahlen wollen würdest, das würde halt eben Jahre dauern, bis diese ganzen Verträge ausgelaufen sind. Und deswegen hatten sie dann das mit den weltweiten Rechten wieder sein lassen. Und jetzt, wie hier Apple Insider berichtete, sind gerade die US-Rechte sich am erneuern quasi. Also die laufen dann jetzt in Kürze aus. Und da hat ESPN, das ist einer von den Disney-Kanälen, das ist ein Sportsender in Amerika. ESPN hat die Formel 1-Rechte aktuell, die hatten noch irgendwie Vorverhandlungsrecht, wurde hier groß geschrieben, haben das aber wohl scheinbar mittlerweile verwirkt, sind also da nicht zu einem Ergebnis gekommen in erster Verhandlungsrunde und jetzt sind andere potenzielle Bieter mit in den Verhandlungen und da soll Apple jetzt auch eingestiegen sein. So, also wenn die Apple-Führungsriege irgendwas vor der Nase hat, dann haben sie auch Interesse daran, sowas zu shoppen. Das ist irgendwie selbstredend. Ne? Das ist dieses
sehr massiv. Ja, und das nötige Kleingeld haben sie ja. Ne?
Genau.
Sie hatten ja beim letzten Mal schon ein echt gutes, mehr als gutes Angebot gehabt für die weltweiten Rechte. Vielleicht kaufen sie sich die ja auch Stück für Stück. Ich meine, halte ich jetzt immer noch nicht für unwahrscheinlich. Wäre für Apple, aber auf der anderen Seite, wenn sie es jetzt nicht auf einmal machen, werden sie es wahrscheinlich nie machen.
Ja, mal gucken, was sie jetzt tun. Aber wenn sie es jetzt in den USA shoppen, dann gibt es eine gewisse Chance, dass sie dann auch sukzessive vielleicht noch mehr Rechte shoppen. Ne? Das könnte dann schon sein, dass sie sich dann zwangsweise so ein bisschen was doch an diesen Modus operandi gewöhnen. Aber ich freue mich erst, wenn sie da überhaupt mal was unterschrieben haben. Und wenn das für Deutschland wirklich was werden sollte, das glaube ich sowieso nicht. Ne? Haben wir irgendwie eine Chance, dass Sky nicht die Formel 1 kauft? In Deutschland meine ich jetzt.
Was heißt, also normalerweise hat Sky die ja, ne?
Ja, genau. Im Prinzip ist das ja festgesetzt.
Das ist ja auch quasi eine Bieteroption, ne? Also theoretisch kann Apple das ja machen. Also gehe ich mal fest von aus, wenn sie möchten und die nächste Auktionsphase ist, wird das schon gehen, wenn sie das wollen.
Ja. Wollen wir nur hoffen, dass nicht die Apple-Finanz-Heinis das verhandeln, weil die werden wahrscheinlich nie zu einem zu einem Endergebnis für Europa kommen, weil sie alles einzeln so langsam machen müssen. Aber ja, viele Dinge sind ja hier sehr langsam oder gar nicht ausgeholt worden in diesem Kontext. Aber
ja, das ist wirklich.
Ja, gut, das wird andere Abteilung sein, nehme ich mal an.
Hoffen wir es.
Ja, genau.
Also sonst können wir dann auch direkt streichen.
Ja, genau. Na gut, aber wir sind gespannt. Mal gucken, ob sich da was ergeben wird. Aber ja, keine hohen Hoffnungen für Deutschland jetzt für den Moment. Ne? Das wird dann wahrscheinlich Jahre irgendwie noch dauern, bis das potenziell mal was werden wird. Na schön. So, dann haben wir noch eine Meldung von Mac Rumors. Und zwar, interessanterweise hatten wir da nicht letztlich drüber gesprochen. Und zwar, Apple hat heimlich ein Feature für CarPlay in iOS 26 nachgetragen, ohne es irgendwie angekündigt oder eine Presseerklärung gemacht zu haben. Einfach auf der Entwicklerseite ergänzt bei CarPlay. Und zwar Videowiedergabe. Doch. Was denn da passiert?
Das ist schon wild, ne? Also so plötzlich, ich habe das ja schon ewig gesagt, dass das eigentlich total der vergessene Markt ist. Also vergessene Markt im Sinne von jetzt gerade mit E-Mobilität und du stehst mal an der Ladesäule oder ähnliches, ist das ja recht interessant. Und viele Autohersteller haben das ja auch schon, ne? Also viele Markenhersteller haben ihre eigenen App-Systeme in den Autos und haben das dann, gibt es verschiedene Lösungen, dass die Bildschirme ausgehen, wenn man fährt. Das ist so die alte und einfachste Lösung zum Umsetzen. Dann gibt es natürlich noch diese Dual-Bildschirme, das heißt, was der Fahrer sieht, ist was anderes als der Beifahrer, der auf den Bildschirm guckt. Das gibt es auch, aber ich glaube, die haben so ein bisschen Qualitätsschwierigkeiten. Und das, was ich jetzt zuletzt gesehen habe.
Ja, das sind übrigens diese Periskoplinsen, wo man vor einiger Zeit auch stereoskopische Displays ohne Brille gemacht hat. Die sind immer wieder mal zum Einsatz gekommen, aber die haben leider immer Qualitätsprobleme, diese Mikrolinsen-Arrays, die da davor sind. Ne? Logischerweise kann man sich vorstellen, das sind dann so, da geht einiges an Verlusten rein.
Genau, und das Neueste, was ich jetzt gesehen habe, ist im neuen Mercedes CLA. Habe ich in einem Video gesehen, wo der vorgestellt wurde, der macht quasi Eye-Tracking. Und sobald der Fahrer auf den Bildschirm guckt nebenan, geht das aus und das ist saugenau. Also das lässt sich nicht mal eben überlisten. Und also es reicht nicht, den Kopf starr zu halten und die Augen rüber zu bewegen, dann geht der Bildschirm sofort aus. Dann sieht natürlich auch der Beifahrer nichts mehr. Also es geht natürlich darum, dass man sich nicht ablenken lässt als Fahrer. Ist auch vollkommen richtig. Man soll natürlich keine Videos gucken, während man fährt, sondern sich auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren als Fahrer.
Ja,
Aber jetzt gerade halt für auch so Sachen wie ich stehe an der Ladesäule und ich will vielleicht mal eben irgendwas gucken. Ne? Hast du mal 10, 15, 20 Minuten Zeit und du willst mal irgendwie ein YouTube-Video gucken oder ein WWDC-Video oder so, wäre das ja eigentlich total genial von Apple. Und ja, mhm. hatten sie nie bis jetzt freigeschaltet. Jetzt so heimlich irgendwie.
Ja.
Sehr komisch.
Irgendwie wie ein Afterthought, so, ach, da war noch was. Ne?
Also, ich meine, so. Ich habe das irgendwo auch schon mal gelesen, kurz nach WWDC, und habe mir dann so gedacht, hä, was, da kein Wort davon. Mhm. Und habe es auch nirgendwo gefunden, auf der Apple-Seiten, zu dem Zeitpunkt. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, okay, war ein komischer Rumor oder so. Aber es ist scheinbar so, das, was allerdings so ein, also klar, das Auto muss stehen dafür, ne, was ja auch, wie gesagt, mhm. sehr vernünftig ist. Und Apple kann das halt mit Eye-Tracking und bla nicht so einfach machen, weil sie haben ja keinen Zugriff auf die ganze Hardware in dem Fahrzeug. Mhm. Aber was ein bisschen schade ist, dass der Hersteller Apple Video unterstützen muss. Und das ist halt ja, wieder so genau. ein Downer, wo ich mir sage, wie viele werden das wohl nachrüsten?
Ja, richtig.
Softwareseitig. Das
klingt wie so ein Afterthought, ne? Also irgendwie so Retrofitting für etwas, was sie vorher vergessen haben oder nicht eingeplant haben oder so. Oder wie schnell reingedengelt, denn AirPlay Video ist ja jetzt einfach ein bekannter Standard. Das gibt es ja auch als SDK zum Integrieren schon seit einiger Zeit schon zu bekommen für jetzt zum Beispiel Smart-TV-Anbieter und sowas. Und prinzipiell kann man das ja benutzen und so müssen das jetzt hier dann die Hersteller von den Autoradios auch machen. Das heißt, sie können dann, müssen dann nicht nur das CarPlay SDK unterstützen, sondern dann zusätzlich auch noch AirPlay Video. Das ist natürlich nervig, das werden die meisten wieder nicht machen.
Ne? Da gehe ich leider auch fest davon aus, weil ist einfach unwahrscheinlich. Ne? Wir wissen schon, bei CarPlay hat sich das bei den meisten wie Kaugummi gezogen. Ne? Mittlerweile ist es zwar relativ gängig, weil auch, glaube ich, die Hersteller verstanden haben, dass das einen Mehrwert für den Nutzer bietet, den die Nutzer nun mal haben möchten. Und aber wir wissen auch alle, wie rasant sich CarPlay Ultra verbreiten wird. Mhm. Was ja seitens Apple noch nicht mal komplett fertig ist. Also das ist ja der nächste Punkt. Und ja, er ist irgendwie ja.
Ja, schade. Also schön und schade gleichzeitig irgendwie. Das hätte man besser machen können.
Ja vor allem schon viel früher. Und ich verstehe so viele Dinge nicht. Ne? Also Apple ist auch so eine nachhaltige Firma. Warum bieten sie nicht? Also ich bin kein Experte, was Autoentwicklung angeht. Ne? Aber warum bietet Apple keine gute Schnittstelle, um auf den Ladecontroller von den Autos zuzugreifen, wie voll die noch sind, wie die Verbrauchswerte sind und dann rechnet dir Apple Maps mit anhand der E-Ladestationen die Route und sowas. Ne? Mehr macht ja ein Auto intern auch nicht, nur auf dass die oft recht schlecht sind, ne? Die internen Systeme, wobei sie sich auch deutlich verbessert haben bei dem einen oder anderen Hersteller. Aber trotzdem und ja, aber irgendwie.
Ja, das muss natürlich dann auch alles erstmal zur Verfügung stehen, die Datenschnittstellen genormt werden, dass man da überhaupt über alle Hersteller drankommt oder halt eben custom implementiert werden. Also rankommen tut man da wahrscheinlich herstellerspezifisch. Also wenn man da jetzt wirklich Arbeit investieren wollte, dann würde das bestimmt schon gehen. Also spätestens, wenn man dann die Hersteller das integrieren lässt.
Und ja, oder über ein OBD3-Protokoll kommt es ja auch dran, da muss Apple halt so einen Stecker anbieten oder so ein Quatsch. Ne?
Ja, das sprechen die intern ja sowieso schon. Also die Autoradios, die das CarPlay machen, also das heute ja Entertainment-System im Prinzip als Komponente, ist ja dann sowieso an diesen Bus im System angeschlossen, wo dann die anderen Systeme auch draufhängen und die können sich halt eben untereinander austauschen und Daten schicken. Da muss man halt eben nur wissen, wer mit wem sprechen möchte und über welchen Bus und wie man mit demjenigen spricht und was man bei ihm bekommt und so. Und ja, dann ist das eigentlich alles nur eine Frage des Zusammensteckens.
ja, aber ist halt, wie gesagt, ich glaube auch da ist wieder viel Potenzial auf der Straße am liegen, was sie nicht machen, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Aber ja, es ist wieder das, wo ich sage, Apple macht Dinge, irgendwie fangen sie Dinge auch an. Ne? Ich meine, es gibt das ja mit dem mit der Ladenroutenplanung. Für Ford, glaube ich, gab es das für ein Modell, irgendwie für den Ford Mustang, E-Mustang, den neuen oder so, haben sie das ja mal gemacht. Oder allgemein für Ford E-Fahrzeuge, weiß ich jetzt gar nicht. Na, das ist halt auch wieder so ein Hersteller.
Mhm. Ja. Aber wo du mich gerade dran erinnerst, ich bin ja jetzt gerade hier in Urlaub gefahren und zurück, im Auto an die Nordsee gefahren. Momentan sind die Zugverbindungen hier wegen Bauarbeiten alles grässlich. Vorher sind wir mal Zug gefahren. Und so habe ich mich jetzt wieder daran erinnert gesehen, dass halt eben irgendwie letztes Jahr das schon ähnlich gewesen ist auf dem Rückweg, so ab der A2, so ne, irgendwie nördlich vom Ruhrgebiet, haben wir irgendwie quasi bis Köln keine Raststätte mit einer Toilette mehr gefunden. Das ist echt krass. Das ist irgendwie so ein 2-Stunden-Stint gefühlt, wo keine Toilette zur Verfügung steht an der Autobahnstrecke, die wir da fahren von Norden runter. Und also Norden die Stadt, ne? Und das ist irgendwie schon komisch. Das war letztes Jahr, da dachte ich, das war was Besonderes, weil irgendwie eine so dick in der Baustelle war und gesperrt war und dann danach irgendwie mehrere andere auch noch gesperrt waren und dann kam nichts wegen Autobahnwechseln und so weiter. Das ist dann ja manchmal ein bisschen unglücklich. Und dann dachte ich mir auch, sowas könnte man eigentlich wunderschön in Maps integrieren. Ja, einfach so, was ist denn eigentlich die nächste Raststätte? Ne? Wo kann ich mir einen Kaffee holen? Das war nämlich noch das zweite Thema. Ne? Ich wollte eigentlich nur einen verdammten Kaffee haben.
Aber kannst du nicht schon entlang der Route suchen?
Ja, aber jetzt nicht irgendwie in der Navigation. Wenn ich jetzt irgendwie am Fahren bin, und das ist ja dann vergleichbar mit dem, ich würde jetzt gerne laden wollen, wo kann ich denn jetzt in der Reichweite noch hin? Das ist ja genau dasselbe mit Toilettengängen. Ne? So, das Töchterchen sagt, irgendwann müsste ich mal auf Toilette. Ne? So, was machst du jetzt? So, ne? Direkt nächste rausfahren, so eine Hullentoilette, die wo du ja normalerweise nicht hingehen möchtest, oder wartest du auf die nächste schöne Raststätte, wo du zumindest Sanifair hast oder sowas, ne? Und wenn du jetzt aber die Gegend nicht kennst, dann weißt du das nicht auswendig. Und dann denkst du dann so, ja, wird schon noch was kommen. Und dann kommt dann anderthalb, 2 Stunden nichts.
Ja, ja, so. das ist schon irgendwie total wild. Aber das ist dasselbe, wie ich immer so denke, es müssten ja auch, also ich als Ladepunktbetreiber zum Beispiel oder Sanifair, bei Sanifair bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, ob die nicht so sehr gut in allen Karten integriert sind. Ich würde ja gucken, dass ich den Kartenanbietern auf den Keks gehe und sage, hier wollt ihr das nicht integrieren, ne? Das sind die Points of Interest, da sind wir, wird die Qualität kontrollieren, ne? Also haben die richtig gesetzt und sowas, ne? Also, damit ich verfügbar bin, damit ich genau sagen kann, ich möchte an meiner Route in der Nähe, möchte ich Sanifair haben, ne? Also, weil damit verdiene ich ja Geld.
Ja.
Ne? Also, genau. Ich will gar nicht meine eigene App, keine Sau lädt sich dafür eine App, das ist doch Quatsch, also. Ja. Ne? So, sondern das ist die Arbeit, die ich machen muss oder will. Und das, ich sag mal, ähnlich ist es ja auch als Ladepunktbetreiber. Klar, die wollen alle ihre eigenen Apps, eigene Abrechnung, weil sie alle noch 10 Mark mehr machen wollen und sowas. Aber auch dieses Anbieten von den Daten, das heißt, ich als Ladepunktbetreiber würde doch aktiv hingehen und würde sagen, ey, wir haben 10 neue Standorte, Apple hier oder Google, ne, hier, und das sind die Spezifikationen, ne? So, damit man mich findet, ne, überall. Ich würde auch zu hier Maps gehen und zu allen hingehen. Oder ich biete einfach eine öffentliche Schnittstelle an, wo die Leute sich das holen können mit dem JSON.
Was?
Ne, so, ja.
In Deutschland?
Ich glaube, ich muss jetzt zugeben, ich glaube, sowas gibt's in der Tat. Ich glaube, es gibt Endpunkte, wo du zumindest Ladepunkt-Sachen abrufen kannst. Zumindest welche es gibt und wo die sind. Ich glaube, Auslastung und geschwindig, also Auslastung nicht, also wie viele Ports sind frei, glaube ich, das geht nicht unbedingt. Ich glaube, Geschwindigkeiten kriegst du auch noch. Aber das ist ja auch alles immer so ein, ja, Kundenzufriedenheit, ne? Also ich habe jetzt oft schon mitgekriegt, dass wenn du, also ne, wir reden ja über Ladegeschwindigkeiten, gerade beim E-Auto, bla bla bla, muss alles schnell gehen, 300 kW, wollen alle haben, weil wir es kurzmöglichst laden, verstehe ich alles. Aber 300 kW hat ja, oder 400 kW hat ja die ganze Säule. Heißt, wenn du zu zweit lädst, zahlst du ja schon. Ne? So. Und jetzt kommt aber noch hinzu, und ich verstehe das voll und ganz aus technischen Gründen, warum das passieren kann, dass du zum Beispiel 300-400 kW Säulen hast, ne? Sprich 1,2 Megawatt Ladeleistung eigentlich an dem Punkt. Du hast aber nur 800 kW Anschluss. Das heißt, die können nicht alle voll ausgelastet werden. Ja. Wie gesagt, ich verstehe das aus infrastrukturtechnischen Gründen, dass das nicht geht. Ich verstehe auch, dass ein Hersteller trotzdem eine 400 kW Säule dahinstellt dreimal, weil erstens können ja auch die anderen nur mit 100 kW ausgelastet sein und dann kann der eine immer nur mit 400 kW laden. Plus, es kann ja auch mal die Infrastruktur besser werden, dann hast du schon mal alles genau. da, was du brauchst. Also gibt zig Gründe.
Ja, du das, machst ja auch immer dieselbe Säule, wenn du sowas machst. Ne? Nicht unterschiedliche.
Ja, es gibt schon doch, also es macht schon Sinn, auch das zu auch kleinere anzubieten für Fahrzeuge, die nicht so schnell laden und so, aber das dann auch noch mal Wissen für die E-Fahrer, dass man dann auch nicht unbedingt die schnelle Säule blockiert, weil ja. da soll dann lieber einer dran, der auch so schnell laden kann, wenn die Kleine natürlich frei ist, vorausgesetzt. Die Neuen ist das auch nicht mehr so schlimm, die können das besser verteilen. Früher hat er das wirklich 50-50 gemacht, auch wenn der eine nur 50 kW zieht, dann hat der andere trotzdem noch 200 kW zur Verfügung gehabt. Ne? Mhm. So, das ist auch besser geworden, alles technisch. Darf man nicht vergessen, wie kurz diese E-Mobilität erst auf dem Markt ist oder in Entwicklung ist, im Gegensatz ja. zum Verbrenner. Ne? Das vergisst man ja sehr gerne, dass man da 100 Jahre Entwicklung oder mehr als 100 Jahre Entwicklung beim Verbrenner mit ein paar Jahren Entwicklung bei der E-Mobilität vergleicht. Mhm. Und da ist ja viel passiert in der Zeit, da muss man auch mal ehrlich sein. Und aber da würde ich dann auch so sagen, okay, wie viel ist überhaupt an Last noch verfügbar? Also in der heutigen Zeit kann es doch nicht so schwer sein zu sagen, okay, wie stark sind meine Ladepunkte ausgelastet und das in Echtzeit anzubieten. Und dann kann so ein Fahrzeug das umplanen und kann sagen, pass mal auf, da sind nur noch 20 kW verfügbar, das lohnt nicht dahin zu fahren, fahr eine weiter, ne? Mhm. Dann, ne, so. Das sind doch Echtzeit. Warum denn nicht? Meinst du, die paar Bytes, die man live durchs Internet schiebt, die machen am Ende den Kohlfett? Weißt du, was ich würde mir einfach wünschen, dass da so das sind doch voll die coolen Aufgaben. Ich hätte richtig Bock drauf, sowas zu machen.
Ja, aber das ist nur Aufwand für die.
Ja.
Die sehen da den Mehrwert nicht drin. Klar, also ja, ne, ist nett für den Nutzer, aber für dich als Anbieter sehen die da den Mehrwert nicht. Die verdienen sie ja so oder so. Ihr Geld mit dem Laden und letzten Endes, das ist immer das Problem. Da muss halt eben jemand wie Apple kommen, der wirklich den Nutzer im Auge hat und also eben wirklich versucht, da irgendwie das Beste für den rauszuholen und dann geht das voran. Aber Apple scheint da kein Interesse dran zu haben, sonst hätten sie es ja wahrscheinlich schon integriert in dieser Art und Weise. Und ja, das sind dann wieder die konfusen Dinge. Manchmal, ne? Also bei Maps fallen mir so oder so noch einige Verbesserungsmöglichkeiten ein, die man ja. In der letzten Zeit habe ich ja das Gefühl, dass es wieder ein bisschen vorangeht. Ne? Die Maps-App jetzt in iOS 26 ist ja doch jetzt wieder ganzes Eckchen vorangegangen. Zum Beispiel gibt es da jetzt endlich so ein Ausrufezeichen-Menü, wo man drauf tippen kann und dann sagen kann, hier ist irgendwas passiert. Das habe ich mir schon seit Jahren gewünscht. Zum Beispiel einen Unfall oder sowas markieren. Ne? Manchmal bekam man ja in der letzten Zeit schon so eine Frage, ist der Unfall noch da? Aber das ist oft so falsch gewesen, dass ich oft eher irritiert gewesen bin, was er da wissen wollte, weil schon lange nichts mehr auf der Straße zu sehen war. Aber ja gut, also andersrum fehlte aber dann immer. Ne? Und wenn ich dann mal irgendwo gerade gesehen habe, dass da ein Unfall passiert ist, dann könnte man ja einfach mal hier ist ein Unfall drücken und dann wissen sie Bescheid. Ja gut, also wie gesagt, ein bisschen voran geht's, aber ja, ein bisschen mehr Innovation in dem Bereich würde ich mir dann schon wünschen. Ne? Im Prinzip holen sie da aktuell nur das nach, was die anderen schon machen. Ne? Es ist nicht so, dass sie wirklich Innovation betreiben würden. Naja. Schade eigentlich, ne? Sie haben bestimmt auch viele gute Ideen, die Ingenieure, wenn man sie fragt. Woran das wieder hängen mag.
Ja, frage ich mich an so vielen Dingen, ne? Vor allem ja. Gibt es ja wirklich ehrlicherweise super viele interessante Aufgaben, finde ich immer. Und gerade solche Echtzeitsachen, Echtzeitkommunikation, ne? Ich meine, wie viele Jahre, ehrlicherweise, ist man gedanklich schon dabei zu sagen, wir müssten also so eine Echtzeitkommunikation aufbauen zwischen Fahrzeug und Einsatzfahrzeug zum Beispiel, ne? Dass quasi so ein Einsatzfahrzeug sendet und sagt, hey, ich komme und dein Fahrzeug empfängt macht die Dingens leiser, ne? Und sagt, Achtung, von hinten oder was kommt ein Einsatzfahrzeug, bitte Platz machen oder sowas, ne?
Oh ja.
Warum? Also das könnte man anhand der Route des Einsatzfahrzeugs und des aktuellen Standortes des Autos sehen und so. Das könnte man privatsphäre technisch super einfach trennen. ohne dass ständig irgendwer, wobei das heute egal ist, die Hersteller wissen eh alle, wo ihre Autos sind, bei den heutigen Fahrzeugen, das ist sowieso Keks.
Ja.
Aber ne, ach, weiß, was ich meine, theoretisch könnte man das machen.
Kannst du ja existierende Technologien nehmen, kannst du Cell Broadcast oder sowas machen oder
auch einfach. Ja, die haben doch, die neuen Fahrzeuge haben doch eh alle ja. Internet, alle, ja, ausnahmslos. Ne? So, mhm. Das ist doch alles kein Akt mehr. Ne, mhm. So, und ja, irgendwie weiß ich nicht. Ne, so, wenn das nicht irgendeine Pflichtvorgabe ist oder so, ne, hier Thema E-Mobilität war ja auch, du musst 8000 Ladekarten haben, damit du überladen kannst, weil mhm. Jeder hat seine eigene und ansonsten ist das Ad-Hoc-Laden, das ist mega teuer und sowas. Ne, dann wollen alle nur ihre Verträge, die sich natürlich lohnen, wenn du viel fährst, ansonsten lohnt sich das nicht wirklich und so. So, aber es musste erst eine, ich glaube, EU-Regelung her. Dass man auch Kreditkarten anbieten muss. Seit, ich glaube, Anfang dieses oder letzten Jahres ist das Pflicht. Da mhm. müssen die bei allen Neuaufgestellten auch Kreditkarten anbieten. Best Beispiel ist hier die Shell bei mir nebenan. Die hat das nämlich nur an einer, weil die eine war schon davor da. Und die neue hat jetzt auch die Kreditkartenzahlung mit drin. Ist unverschämt teuer, willst du nicht wirklich. So ehrlich, aber ja.
Ja, das kommt dann als nächster Regulierungsschritt. Ne? Dass er sich da wieder die Taschen vollstecken wollen, beziehungsweise vollkommen unrealistische Geweckpreise machen, bis dann irgendjemand wieder reguliert. In dem Bereich ist das erstaunlicherweise oft so.
Ja. Aber dasselbe ist auch hier, ne, Beispiel Apple-Karten. Ich habe jetzt schon 100-mal gesagt, dass die E-Ladestationen hier bei Apple falsch sind. Das korrigieren die einfach nicht. Und das ist gar nicht so unwichtig bei einem großen Parkplatz, wenn du die dumm und dich dumm und dusselig suchst. Ne? Also es ist schon wichtig, dass die Position richtig ist. Ne? Ja. Aber was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass der Hersteller, also der Anbieter ENBW, das immer nachkorrigiert und sagt, nee, nee. Und dass aus deren Daten wieder falsch kommt und sie es wieder nachkorrigieren. Weil grundsätzlich ja. hat Apple das bisher eigentlich immer gut gemacht. Hier, die haben nicht bei Aldi zum Beispiel die bei mir korrigiert in die richtigen, an die richtige Position. Aber stimmt, hier die ENBW habe ich auch umgeändert. Die haben scheinbar stimmt, okay, dann gehe ich mal davon aus, dass ENBW das einfach vollkommen falsch macht. Hm. Weil die stimmen alle nicht. Die sind alle an der völlig falschen Stelle in Apple Maps. Also nicht völlig ja. falsch, aber Riesenparkplatz, ganz andere Ecke, siehst du nicht.
Ne? Ja. So. Könnte das schon mal. Sein, dass sie da reingucken und sagen, hey, das ist ja gesynkt von irgendeiner, von einem Datenlieferanten und
naja,
gut wenn möglich. Der dann irgendwie die Daten alle irgendwie versetzt liefert, dann können sie dann auch nur noch die Schulter zucken und sagen, strange Germans.
Ja. Was wir strange sagen, weiß ich nicht, aber ja. Aber das ist eine andere Geschichte.
Was auch immer. Ja. Na gut. So, ja, apropos Strange Germans. Nächstes Thema. Auch wieder hier von Mac Rumors gemeldet. Apple Account Card kommt in weitere europäische Länder. Ja, wieder Deutschland natürlich nicht dabei. Freut euch nicht so früh. Also im März hatten wir ja da schon eine Runde gehabt. Ne? Österreich, Italien, Spanien, Schweden, Schweiz und UK waren da dazugekommen. Und jetzt kommen dann noch dazu Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, Luxemburg, Norwegen, Portugal. Also ich würde sagen, dass fast nur noch Deutschland fehlt. Mal gucken, ob wir irgendwann noch kommen. Aber ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich da total heiß drauf bin. Ne? Die Apple Account Card, ich musste tatsächlich auch nochmal nachgucken bei den ganzen unterschiedlichen Karten, die Apple mittlerweile hat. Das ist so quasi, dass man da irgendwie ein Guthaben aufladen kann, was man dann für Apple-Produkte und Services verwenden kann. Hatten wir das nicht in der Vergangenheit im App Store auch einfach so gehabt? Das haben sie ja dann nur abgeschafft, ne? Als separaten Guthabenbereich da. Ne? Aber man hatte ja im App Store die Möglichkeit, auch so Gutscheine zu kaufen damals. Das haben sie auch irgendwann abgeschafft. Ne?
Die Gutscheine, also meinst du digital oder dass man quasi im Hit die kauft?
Ja, beides. Die im Hit haben oder wo auch immer man sie gekauft hat, waren ja manchmal spürbar rabattiert. Ich habe die ja gerne mal mit 20% Rabatt irgendwo geschossen, wenn es die, als es die noch gab. Ne? Das haben sie ja, wie gesagt, abgeschafft. Und dann hat man nämlich halt eben dann die Sachen für 20% günstiger gekriegt. Aber das haben sie dann auch gemerkt, dass das irgendwie ungünstig war, scheinbar für sie selber. Und dann haben sie das ja abgeschafft.
Da gab es ja mehrere Probleme. Da gab es einmal das Problem der Buchpreisbindung, weil du darüber auch Bücher kaufen konntest.
Ja, genau. Da stand immer nur dran, du, bloß kein Buch kaufen. Aber konntest du dann trotzdem. Mhm. Ja. Ja gut, also vielleicht müssen sie es auch wegen sowas abschaffen. Das kann schon sein, weil da kriegen sie dann natürlich auch irgendwann mal eins aufs Dach. Und letzten Endes haben sie es dann jetzt einfach ersatzlos abgeschafft und haben aber ja jetzt quasi so ein Apple-Konto. Was jetzt dann da nochmal der Unterschied zur Apple-Account-Card ist, das habe ich jetzt auch noch nicht verstanden, muss ich sagen. Ja, gut. Aber auch nicht so wichtig für uns jetzt an der Stelle, weil Deutschland sowieso nicht dabei. Ich bin mal gespannt, ob es überhaupt kommen wird. Oder ob sie es auslassen werden. Irgendwas haben sie ja in dem Bereich gegen uns gefühlt.
Ja, es ist ja eh komisch bei Apple, was diese Weiterentwicklungen angeht. Und ich meine aber, ich glaube, die alten gibt es doch auch nicht mehr, die rabattiert waren. Ist das jetzt nicht so ein Allgemeinguthaben?
Genau. Ja, ja. Noch? Ja. Das meinte ich eben. Das ist irgendwie so zusammengeführt worden zu einem Guthaben, der jetzt im App Store und im Apple Store gilt. Und deswegen meinte ich ja gerade auch, ich weiß aber nicht den Unterschied jetzt zwischen diesem existierenden Ding, wo man alles verwenden, wo man über alles was verrechnen kann und dann der Apple Account Card. Das habe ich noch nicht verstanden. Ja. Ich hätte jetzt spontan gesagt, das ist mehr oder weniger dasselbe. Ja. Irgendjemand wird es jetzt wahrscheinlich erklären können. Ich weiß es gerade nicht. Na gut. Was ich aber erklären kann, das sind die Performance-Werte von den Prozessoren. Wollte ich noch kurz einen Nachtrag machen, da wir letzte Folge, das hattest du nicht mitgekriegt, aber da hatte ich mit Thorsten orakelt, weil ja ein MacBook kommen soll mit einem A18 Pro Prozessor, also quasi eine günstige, neue, kostengünstige Variante von einem MacBook. Und wir hatten da ja spekuliert, was so die Performance-Werte von dem A18 Pro sein mögen. Ne? Das ist ja der jetzt aktuell in den iPhones Pro Modellen drin ist, also die Performance-Werte man nachschauen kann. Und das habe ich jetzt hier an der Stelle mal nachgeschaut und das ist tatsächlich eine spannende Geschichte im Vergleich hier zwischen M1 und M4 liegt der A18 Pro nämlich genau dazwischen. So, das heißt also, kann man sich mal in Single-Core und Multicore-Performance angucken. Single-Core-Performance ist der M1 2360, der M4 3802 und der A18 Pro 3429, also 400 Punkte unter dem M4, liegt also näher am M4 bei der Single-Core-Performance, aber halt eben dazwischen. Und bei der Multicore-Performance M1 7.989, A18 Pro 8.790 und M4 14.937, da liegt er also näher am M1. Ne, klar, der M1 ist jetzt nicht so ein Multicore-Monster und der A18 Pro natürlich auch nicht im Vergleich zu den moderneren M-Prozessoren. Ne, die haben ja ganz ordentlich Kerne dazugekriegt, also da eher am M1 von der Nähe her, aber halt eben zwischen M1 und M4 aufgehängt. Und ich kann da also nur noch mal meine Annahme wiederholen. Vielleicht können sie da kostenmäßig ein bisschen was sparen, dadurch, dass der SoC kleiner ist und Economy of Scale vielleicht noch mitnutzen, weil der sowieso schon viel produziert wird, der A18 Pro. Aber ja, im Prinzip hätten sie auch ein M1 reinpacken können. Ne? Wir haben ja eben noch gesagt, die M1, die sind auch immer noch geil. Ne? Also so für Standard-Tasks stört das echt nicht, wenn du ein M1 benutzt. Ne? Ich habe den ja immer noch hier stehen. Mittlerweile benutzt den meine Frau. Das ist immer noch eine Top-Maschine, die man auch einfach regulär noch benutzen kann, ohne dass man irgendwie mit der Wimper zucken müsste. Und genauso ist das mit dem A18 Pro dann jetzt auch. Ne? Der macht halt eben ein bisschen andere Kompromisse, wird halt eben ein paar Dinge nicht haben, die M-Chips haben. ne? Namentlich dann wahrscheinlich jetzt diese N- und Decoder-Engines und dieser ganze Kram, der da nochmal viel Siliziumfläche frisst, beziehungsweise die Mengen dieser N- und Decoder zum Beispiel, könnte sein, dass sie die wieder reduziert haben da an der Stelle und so. Das sind ja alles so Bausteine, die man einfach so quasi multiplizieren kann. Ne? Die M-Chips, die haben ja alle schon mehrere von diesen Bausteinen gehabt und ich nehme mal an, dass der A-Chip dann da vielleicht nur 2 statt 4, 6 oder 8 Engines hat und damit wird man dann auch erstmal ganz gut durchkommen, nehme ich mal an. Ne? Da man ja auch das immer noch als Fallback auf der GPU rechnen kann oder sowas. Ne? Naja, so, also im Prinzip im Vergleich spannendes Thema, spannende Wahl, dass sie da jetzt den A18 Pro anvisieren. Ich hätte ja jetzt erwartet, dass sie da irgendwie eher einen M1 oder M2, also irgendeinen älteren M-Chip jetzt nehmen dann für die günstigste Variante, weil der halt eben ja jetzt irgendwie dann den ganzen Desktop-Kram, vor allen Dingen dann irgendwie jetzt halt eben den Grafikchip und diese Ansteuerungsgeschichten schon drin hat, in der Art und Weise, wie sie das jetzt für einen Mac brauchen. Ich weiß nicht, ist das, ob das im A18 dann auch so drin ist, da der ja dediziert nur in den iPhones zum Einsatz kommt? Keine Ahnung. Die haben ja auch ein Out über USB-C, ne? Zumindest Mirroring oder was unterstützen die ja, ne? Wie ist das denn
ja. Bei
den aktuellen? Hast du das mal ausprobiert?
Nee, ehrlicherweise nicht.
Ja, gut. Also ich nehme mal an, dass er einen Output unterstützt. Vielleicht nur Mirroring oder sowas. Das könnte natürlich sein, dass er da nicht einen zweiten Monitor unterstützt aktuell. Vielleicht aber ja doch. Das werden wir dann jetzt sehen, wenn sie ihn hier jetzt wirklich für das MacBook einsetzen sollten. Weil dann wird er ja mindestens in Anführungsstrichen ein extern. Ach so, nee, Moment. Ein internes Display haben ja logischerweise die iPhones auch. Und das spielt also dann keine Rolle, ne? Ob sie da jetzt irgendwie ein paar Pixel mehr oder weniger oder so, das macht dann jetzt im Wesentlichen keinen Unterschied. Das heißt also, ein Display werden sie auf jeden Fall treiben können. Und das wird dann ja für eine abgespeckte Version, also für so ein kleines MacBook wird das ja dann schon quasi schon reichen. Vielleicht haben sie es auch dann deswegen genommen, weil es halt eben genau so abgespeckt ist und dann kann man das halt eben dann auch mit Gründen günstig verkaufen. Naja, gut. Aber wo wir jetzt gerade drüber sprechen, Thorsten und ich hatten letztes Mal sehr aktiv darüber spekuliert, was denn wohl der Preispunkt von so einem günstigen MacBook sein könnte. So, jetzt ohne dir unsere Preispunkte mal zu sagen. Was würdest du denn tippen, was könnte realistisch das günstigste MacBook im Line-Up werden. Also nur noch mal zur Erinnerung, weil wir es letztes Mal berichtet hatten. Ming-Chi Kuo hatte gesagt, er rechnet damit, dass bei einem aktuell Verkauf von 20 Millionen Macs im Jahr 5 bis 7 Millionen zusätzlich von diesen Geräten verkauft werden sollen. Also das soll richtig gut abgesetzt werden. Und das soll natürlich im Prinzip schon nahelegen, dass es sich um ein sehr preisgünstiges Angebot handeln müsste. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da in die Preisrange vom MacBook Air gehen, was ja dann jetzt hier, also in Amerika irgendwie $999 oder sowas kostet und hier in Europa dann natürlich auch über die 1000 Euro rutscht. Aber da müssten sie schon drunter gehen. Aber wie weit kann Apple heute drunter gehen? Wir haben noch keine Details zu Gehäuse und Co. Also wir wissen nicht, ob sie jetzt irgendwie ein Plastikbomber
machen wollen. Sie müssen ja unters Air.
Ja, genau, da müssen sie schon drunter. Sonst lohnt sich das ja nicht.
Da wäre ich schon bei 600 Euro, 600, 700 Euro.
Mhm. Ja, da bist du nah an dem dran, was ich gesagt habe. Also Traum wäre wahrscheinlich 499, ne? Aber das ist, glaube ich, nach den Preissteigerungen nicht mehr realistisch und deswegen glaube ich auch eher, dass da irgendwo so in diesem Bereich 699, 749, irgendwie sowas, sodass sie schon noch spürbar unter die MacBooks drunter kommen und ja, letzten Endes aber dann wieder was für den Edu-Markt und sowas haben. Interessanterweise habe ich mir jetzt sagen lassen, das wusste ich gar nicht, dass sie in Amerika übrigens noch das MacBook Air mit M1-Prozessor ausschließlich bei Walmart für $699 am Verkaufen sind oder 649, glaube ich, war der letzte Preis. Und da scheinen sie also tatsächlich auch noch so eine Testweise oder sowas Niedrigpreispolitik da irgendwie zu machen. Was dann auch nochmal ein Indikator sein könnte. Das habe ich aber jetzt auch erst gelernt. Naja, gut. Also so in die Richtung würde ich auch mal schielen. Das wäre dann auch gerade für Einsteiger und Leute, die nur gelegenheitsmäßig einen Computer brauchen oder halt eben jetzt so ein Notebook im klassischen Sinne brauchen, wäre das wahrscheinlich genau das Richtige. Ne? Und das würde dann auch die erwarteten Verkaufszahlen erklären. Wenn Performance nicht mehr das Problem ist, ne, mal gucken, was sie da hinkriegen. So. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Na schön. So, dann kommen wir zur Gerüchteküche. Gerüchteküche. Und da steigen wir ein diese Woche mit einer Meldung von 9to5Mac. Und zwar haben die hier berichtet, dass Apple in-the-box Software-Updates für Macs planen soll. Das ist ja tatsächlich eine Sache, haben wir, glaube ich, noch nicht viel drüber gesprochen, außer damals, als es mal ausgerollt worden ist. Apple hat ja mittlerweile tatsächlich ein System in den Stores, wo sie iPhones in der Packung aktualisieren können auf die neueste Firmware. So, habe ich jetzt nochmal gelernt in dem Zusammenhang. Es gibt da so ein Tool, was lustigerweise Two-Slot-Toaster genannt wird und auf Mac-Mini-Basis sein soll. Es hat quasi irgendwie so zwei Slots, wo man iPhone-Verpackungen reinlegt. Und die iPhones werden verpackt in der Verpackung, dann via NFC aktiviert und können dann da zum Software-Update getriggert werden. Und ja, sie werden dann in irgendeiner Art und Weise eine Netzverbindung im Store zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, kann aber auch sein, dass das standardmäßig schon hinterlegt ist. Ich meine, das ist eins der wenigen Dinge, wo sich die iPhones automatisch anmelden, oder? Ich meine, mich erinnern zu können, dass das tatsächlich in den Apple Stores der Fall war. Aber egal, ja, auf jeden Fall, sie haben da scheinbar eine Lösung für, die dann im Store dann da die Geräte dazu bringt, diese Updates runterzuladen in der Verpackung, ohne dass man sie auspackt. Und das hat natürlich den Vorteil für den Nutzer, dass wenn man das Gerät dann zu Hause oder dann im Anschluss im Laden auspackt, dass man es dann nicht mehr selber nochmal aktualisieren muss auf die neuesten Punkt-Releases zum Beispiel, gerade wenn jetzt neue Geräte frisch released sind, die aus der Fabrik mit der Punkt 0 ausgeliefert worden sind, man aber eigentlich schnellstmöglich da das Punkt-Release noch nachinstallieren möchte und das nehmen sie einem da jetzt ab, was eigentlich eine schöne Sache ist. So, und da scheinen sie in den Stores so glücklich mit zu sein, dass sie das jetzt auch für die Macs machen wollen. Und da hat eben hier 9to5 Mac berichtet, dass sie da jetzt in macOS 26 Spuren eines neuen Systems entdeckt haben, was an dieses System für die iPhones erinnert, was übrigens Presto heißt, der interne Name bei Apple. Und dieses Presto-System soll in Teilen eben hier jetzt in macOS gesehen worden sein. Und deswegen hat das sie daran erinnert. Ja, bin ich mal gespannt, wie sie das lösen wollen. Es gibt keine weiteren Details dazu. Interessanterweise diesen wesentlichen Punkt, dass die iPhones via NFC aufgeweckt werden. Das geht ja bei den Macs überhaupt nicht, weil die haben kein NFC. Und in dem Sinne werden sie sich da entweder was Neues einfallen lassen müssen oder sie haben uns seit Jahren vergaukelt und haben doch NFC drin gehabt, aber das ist nicht so leicht, weil da brauchen sie ja ein Secure Element und das müsste eigentlich als separater Chip auf dem Mainboard sein. Das wäre also wirklich sehr verwunderlich, wenn sie das die ganze Zeit reingeschmuggelt hätten. Glaube ich nicht. Aber vielleicht machen sie ja irgendwas anderes. Ne? Die Apple Silicon Macs, seit den Apple Silicon Macs ist es ja so, dass die sowieso von alleine angehen. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, wenn ihr ein neues System ausgepackt habt. Aber ich habe ja hier gerade letztlich noch ein neues MacBook Air ausgepackt. Und das ist ja dann so, wenn man das aus der Packung nimmt und aufklappt, dann geht das ja schon von alleine an. Und okay, das wird wahrscheinlich ein Einschalter sein, der dass das Aufklappen, also da haben sie ja sowieso schon immer einen Sensor gehabt, der dann halt eben einfach auch das Einschalten von dem Gerät triggern kann. Ich glaube, das ist auch mittlerweile standardmäßig drin. Ich schalte meinen Mac so selten aus, dass ich das nicht oft teste. Aber ich meine, die würden sich einschalten, wenn man sie aufmacht. Kann das sein? Aktuell jetzt die Apple Silicons.
Ich meine. Ja, die schalten sich ein, definitiv. Mhm. Sobald du sie aufklappst.
Ja. Naja, gut. Vielleicht kann man sich dann irgendwie einen Trick einfallen lassen, der irgendwie den, weiß nicht, den Hall-Sensor, also diesen Magneteffekt-Sensor an dem Scharnier triggert in so einem toasterartigen Gerät, wo man die reinsteckt in der Verpackung oder so. Vielleicht kann man sich da auch noch irgendwie ein bisschen was ausdenken, was das dann triggern kann. Aber ja, prinzipiell finde ich das ja eine gute Idee. Ja, Apple ist da einer der wenigen, die da die Fahne hochhalten und solche Erwartungen aufstellen und dann auch umsetzen. Ne? Das ist so eine Sache, die finde ich ja, das macht irgendwie nur Apple. Ne? Hast du das jemals irgendwo gesehen, ja, dass die Dinger ohne, dass man sie auspackt, Software-Updates machen?
Nee.
Nee, im Gegenteil.
Das ist ja auch eine total geniale Lösung eigentlich. Ne?
Ja.
Also ist ja auch total cool, wenn du nicht dein Gerät kaufst, gerade nagelneu, machst das auf und erstmal musst du da die Updates einspielen alle. Ist ja auch irgendwie total nervig.
Mhm. Ja, aber ist halt eben kein Must-Have und deswegen machen das viele andere Anbieter eben gerade nicht. Das ist halt eben so Apple-Denken.
Ja, definitiv. Also das ist schon, das macht halt nur Apple. Weil ihnen da was dran liegt, weil das eine gewisse Art der Qualität ist für sie und.
Mhm, genau.
Ja.
Ja, genau. Naja, schön. Wir sind mal gespannt. Wenn es irgendwie mehr Details gibt, werden wir nochmal drüber berichten. Aktuell leider halt eben jetzt nur so eine grobe Idee, dass da was kommen könnte. Ja, aber die Idee liegt nahe, prinzipiell. Da sie es ja für die iPhones schon gemacht haben. Na, schön. So, dann haben wir Mark Gurman bei Bloomberg natürlich wieder diese Woche gehabt, beziehungsweise ich glaube letzte Woche ist es schon gewesen. Und zwar hat er berichtet, dass das Vision Pro Update, was dieses Jahr kommt, das hat sich ja mittlerweile gerüchtemäßig eingependelt, dass das Ende dieses Jahres kommen soll. Und bisher hatte aber, das hatten wir ja gerade vor 3 Wochen oder sowas noch von Ming-Chi Kuo berichtet, dass es hieß, dass ein M5-Prozessor als Spec-Bump reinkommen soll. Da hatte ich mich ja schon so ein bisschen am Kopf gekratzt und gesagt, irgendwie komisches Timing, wenn da ein M5 drin ist, dann wäre das irgendwie das erste Mal, dass sie ein M5 bringen. Und oder zeitgleich müssten sie dann irgendwie M5-Sachen ankündigen, wenn sie im Herbst dann die Vision Pro bringen. Ansonsten wäre das irgendwie so ein bisschen konfus. In der Vergangenheit sind dann die neuen M-Prozessoren eher mit den iPad Pros gekommen. Ne? Das waren, glaube ich, immer die, die es als erstes gekriegt haben in den letzten Jahren. Und in dem Sinne so ein bisschen was anders als bisher. Das, eine feste Regel gibt es ja noch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Mark Gurman sagt, es kommt nicht der M5, sondern der M4 rein. Das würde dann mehr Sinn machen. So, also im Prinzip bestätigt er übrigens die übrigen Angaben, die Kuo gemacht hatte. Das ist immer schön, dass sie sich so gegenseitig bestätigen, ohne ihre Namen zu nennen, jeweils gegenseitig. Aber ja, gut. So, also Vision Pro Update soll M4 reinbekommen. Der Rest ist aber bestätigt. Also reiner Spec-Bump soll Ende des Jahres kommen. So. Und dann haben wir noch eine zweite Meldung von Mark Gurman aus dieser Woche gehabt. Und da hat er dann berichtet, dass die MacBook Pros mit M5 sich verschieben. Und das bestätigt dann auch genau das wieder, dass da nicht der M5 drin sein wird in der Vision Pro. Da haben sie jetzt scheinbar wohl aus organisatorischen Gründen. Es hieß ja, dass sie irgendwie mehr Produkte ins Frühjahr shiften wollten. Und German schreibt hier, dass das jetzt wohl geschiftet worden sei, dass die jetzt im Frühjahr laufen sollen, die Neuvorstellungen von den MacBook Pros. Und entsprechend hätten sie die M5 MacBook Pros, die ja jetzt quasi als Spec-Bump als nächstes anstehen, dann jetzt ins erste Halbjahr 26 verschoben. So. Prinzipiell bestätigt er hier jetzt nur noch mal, dass das reine Spec-Bumps sind. Es sei, wie er jetzt hier so schön schrieb, das letzte Modell vor der Überarbeitung. So kann man es natürlich auch nennen. oder anders ausgedrückt, der M6 oder die M6 MacBook Pros, die werden dann wieder spannend, weil sie halt eben da scheinbar wohl eine Überarbeitung planen.
Hoffentlich nicht dünner.
Und ja, genau, hoffentlich nicht dünner. Das würde uns noch fehlen. Aber ja, ein OLED-Display soll rein. Das hat er hier nochmal erwähnt, aber das haben wir ja jetzt schon auch sehr lange gerüchtet. Ich hoffe da nur, dass wir nicht auch wieder einen Preis-Upgrade um $500 bekommen werden, weil ein OLED-Display drin ist, was so toll ist. So, ich finde das zwar schön, dass sie tolle OLED-Displays einbauen, aber ich bin einfach nicht bereit dafür, grundweg einfach ungefragt noch €500 draufzulegen. So ähnlich, wie sie es bei den iPad Pros gemacht haben.
Ja, das würde gar nicht hin. Und ich finde auch am Ende, also ich, ja, das lohnt sich auch nicht. Also für meine tägliche Arbeit brauche ich nicht so einen krassen Monitor.
Ja. Ja, und dann stellt sich dann nämlich als nächstes wieder die Frage, möchte man das jetzt konfigurierbar machen oder sowas? Ja, dass die Leute, die jetzt irgendwie ein bisschen mehr Leistung wie als von einem MacBook Air haben wollen, dann immer so ein super teures OLED-Display kaufen müssen, dann müsstest du im Prinzip da schon wieder eine Konfigurationsoption anbieten und so. Und dann, ich weiß nicht, ob sie das machen werden.
Ja, ich finde ja immer noch dann am Ende, ich meine, wenn du ein gut ausgestattetes MacBook Pro kaufst, dann bist du ja ganz schnell beim Mac Studio vom Preis her. Kriegst du eigentlich besser ausgestatteten Mac Studio. Und ich finde meine momentane Konstellation, auch wenn ich noch kein MacBook Air gekauft habe für mich privat, weil ich es auch echt selten brauche. Also ich arbeite so selten auf der Couch oder sowas oder irgendwie mobil, nenne ich es jetzt mal, dass das wirklich, also ich sitze, wenn, eh lieber hier an meinem Schreibtisch, habe ordentlichen Monitore vor mir und ich liebe meinen Mac Mini. Also das war auch die beste Entscheidung ever, den mit so einer fetten Ausstattung zu kaufen. Also ja, mit 64 GB Arbeitsspeicher, weil der mir einfach Dinge ermöglicht, die ich mit dem reinen MacBook nicht hätte. Ne? Also da laufen meine GitHub Actions drauf für meine Swift Packages und meine App-Projekte, die ich sonst nicht bezahlen könnte, ne? Weil GitHub Actions aber viel zu teuer ist. Das läuft da alles schön in der VM. Das kannst du mit dem wunderbar machen. Gibst ja 12 GB Arbeitsspeicher, kein Problem. Weil ich habe ja 64 und sowas. Das ist schon nicht schlecht. Also ja, ein bisschen mehr Prozessorleistung könnte man manchmal an mancher Stelle vielleicht noch haben. Ne? Das wäre man natürlich dann bei Mac Studio. Aber mit einem, weil da ist der Max drin, das wäre natürlich noch mal reizvoll. Aber der Mac Studio ist natürlich auch preislich dann noch mal in einer ganz anderen Kategorie. Mhm. Und da ich momentan keine Projekte plane, wo das ernsthaft vonnöten wäre, wäre einfach der Aufpreis nicht sinnvoll. Und ich liebe meinen Mac Mini. Der ist absolut genial.
Ja, genau. Du wärst dann halt eben auch eher so ein Kandidat für ein MacBook Air nebenbei. Das ist ja einfach auch großartig. Ne?
Also, ja, und da kannst du auch Softwareentwicklung drauf machen, ne? wenn du mal irgendwie sagst, ich will mich auf den Balkon setzen oder ich gehe zu meinem Dad und will da abends noch was machen oder ich will das mit in Urlaub nehmen. Vollkommen ausreichend. Ne? So, ja, und du kriegst ja einen gut ausgestatteten Mac Mini plus ein MacBook Air für eigentlich weniger als das MacBook Pro, weil dieses fette Display, ich brauch's einfach nicht. Das ist einfach für mich völliger Quatsch. Und nicht, dass ich es nicht gerne hätte, darum geht's nicht. Ne? Also klar ist das, also es ist ein tolles Display, ne? Ich brauch's halt nicht. Also ich sehe einfach nicht dafür, 1.000 € zu bezahlen oder sowas oder 1.500 € für so ein fettes, was ich ehrlicherweise dann am Ende auch sehr selten nutze. Weil zu 99% ist das zugeklappt hier.
Ja, genau.
Ne? So. Und für die drei Mal, die ich dann auf dem nennen wir es mal, auf dem Balkon sitze oder weiß der Geil wo, ist mir das einfach zu, also nicht, das lohnt sich für mich nicht. Also, ich brauche die 120, ja, die sind toll, aber es ist für mich, also wenn das wegkonfigurierbar wäre und ich könnte damit 1.500 Euro sparen, würde ich es rausklicken. Sofort. Weil brauche ich nicht. Ne? Also da wären mir lieber noch 3 Prozessorkerne mehr oder sowas. Das ist mir viel mehr wert als so ein Display.
Ja, na gut, so ein bisschen Trade-off hat man halt eben leider immer in dieser Angebotspalette. Ne? Da kommt man nicht drum rum. Das ist einfach zu teuer, wenn man das alles konfigurierbar macht. Ne?
Leider.
Naja, gut, aber lass mal gucken, was sie da jetzt machen werden mit den OLED-Displays. Vielleicht haben sie ja auch aus dem Desaster mit den iPad Pros gelernt, denn das ist ja immer noch so, dass die sich nicht gut verkaufen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das Upgrade auf die nächste Generation dann aussieht. Ob sie das Thema adressieren oder ob sie das jetzt nicht adressieren können, weil sie die Roadmap irgendwie schon fest auf OLED gesetzt haben. Ne? Ja. Aber ich nehme mal an, dass da noch genügend Varianz drin ist, um da irgendwie die Reißleine zu ziehen. Die Frage ist dann nur, wie dramatisch ist das für die intern und wie reaktionär werden sie da werden müssen? Ne? Ich bin mal gespannt. Ja, also das iPad Pro Update, das lässt ja auch ein bisschen was auf sich warten. Ne? Also in dem Sinne steht eigentlich an dieses Jahr. Ne?
Ja. Also iPad Pro definitiv ist aber auch, also ja, ich mag das iPad immer noch. Ich finde das iPad immer noch ein ganz, ganz tolles Gerät. Nur halt viel zu teuer.
Ja, genau. Also haben wir ja schon besprochen. Also auch da würde ich mir im Prinzip wünschen, ne, das iPad Air mit Face ID zu bekommen. Dann würde ich das iPad Air kaufen. Wäre glücklich damit mit 60 Hertz und so. Dafür aber dann nur halb so teuer. Ne? Naja, halb ist nicht ganz richtig aktuell. Ne? Aber das wäre mein Wunsch. Ja, na schön. Ja, übrigens, wo wir gerade eben hier von transportablen Macs sprachen, bin ja jetzt im Urlaub gewesen, 10 Tage und habe mein neues MacBook Air dann hier als Notebook mitgenommen und habe das die ganzen 10 Tage abends immer so für so ein Stündchen mal irgendwie YouTube gucken oder sowas aufgemacht, dann ein paar Fotos draufgeladen und dann wieder zugemacht. Und ich bin nach Hause gefahren, da war der Akku immer noch halb voll. Ne? Also das kriegen die mittlerweile hin, wenn man zumacht. Strom sparen, wenn man aufmacht, da sein. Und das Ding ist ja echt geil. Also der M4, der ist richtig flott. Ne? Der hat nochmal so ein ganzes Eckchen mehr Zahn wie mein, M2 Pro Mac Mini. Ne?
Ja, das macht nochmal riesig was aus, überhaupt gar keine Frage. Ne? Also das macht nochmal einen riesen Unterschied. Der M4, also jeder Prozessor BAM von Apple ist ja bisher echt eigentlich ziemlich gut gewesen und ich finde den M4 absolut klasse.
Also. Ja, auf jeden Fall. Na schön. So, dann haben wir hier von ET News eine Meldung und zwar Samsung Display, das ist ja die diese Subsidiary von Samsung. Samsung ist ja so ein Großkonzern, so wie die deutsche Siemens zum Beispiel, ne, die irgendwie alles Mögliche als Unterabteilungen wiederum hat. Und Samsung Display ist ja dann diese Abteilung, von denen die Displays fertigt, ne, die also da auch Serienfertigung von Displays macht und deswegen dann da ja auch in Kooperation mit Apple viel macht und auch viele Displays ja von Samsung Display an Apple geliefert werden. Und Samsung Display, also die haben jetzt nichts mit dem Samsung Mobile Kram zu tun. Ne? Also die machen keine Mobile Phones oder sowas. Ne? Die liefern einfach nur Display-Komponenten und fertigen die in Auftrag. Und deswegen haben die da also jetzt hier nicht irgendwelche Probleme miteinander zu arbeiten. Ne? Weil das ja so eine Unterfirma von Samsung ist. Und die separate Unterfirmen haben und deswegen nichts miteinander zu tun haben. So. Aber Samsung Display baut gerade eine neue Produktionslinie für Apples faltbare Displays. Ja, wir erinnern uns, nächstes Jahr soll es soweit sein mit dem iPhone Fold. Wir nennen es zumindest mal aktuell noch so. Und ja, Samsung soll einziger Lieferant von diesen faltbaren Displays werden. Die haben da wohl, wie IT News geschrieben hat, in den letzten Jahren, also über viele Jahre, 6 bis 7 Jahre wurde hier berichtet, irgendwie iterativ an dieser Technologie gearbeitet, dass diese Displays keine, was ist das nochmal, Seams nochmal im Deutschen, also diese, ja, also wenn man die Displays faltet, dann bildet sich da so eine Welle. Das Display nimmt so einen physischen Schaden, der dann visuell zu sehen ist im Anschluss. Und bei den bisherigen faltbaren Displays ist das immer so gewesen, dass die auf Dauer an den Scharnierbereichen halt eben diese Seams entwickelt haben, also dieses Ablösen von diesen Materialien, dass die da so wellig werden und dass sie dann da eine visuelle Störung entwickeln. Und Apple wollte das immer nicht haben und deswegen haben sie da ja auch mehrfach immer Prototypen evaluiert, sich das wieder angeguckt, für besser empfunden und dann aber dann beim Testen doch wieder festgestellt, dass sie doch wieder diese Ablösungen bekommen haben. Und Samsung Display soll da sehr aktiv dran geforscht und entwickelt haben, eben 6 bis 7 Jahre, wie berichtet wurde. Und ja, der aktuelle Stand soll halt eben jetzt sein, dass sie tatsächlich ein Display entwickelt haben sollen, was dieses Phänomen nicht mehr haben soll. So, ob das jetzt wirklich hundertprozentig stimmt, werden wir dann sehr schnell sehen. Ja, die YouTuber werden das sofort testen. Aber ja, das ist ja das, wo wir immer scherzweise sowieso immer die ganze Zeit gesagt haben. Das ist halt eben das Problem, wenn du noch nicht mal deine Demo-Geräte im Laden irgendwie offen hinlegen kannst, weil du dir Sorgen machst, dass die Leute das zu oft auf und zu machen, dann hast du schon ein Problem. Ne? Und genau das ist das, was Apple ja auch gelöst haben wollte, bevor sie sowas angehen. Und ja, das scheint jetzt soweit gelöst zu sein, denn bei Samsung Display stehen alle Fahnen auf Produktion. Es wurde hier berichtet, dass in der A3-Fabrik in Asan, in der Nähe von Seoul, das ist ja eins von deren Produktionsstandorten, dass dort eine neue Produktionslinie gebaut worden ist seit, was war das, zweites Halbjahr 2024. Normale Bautätigkeit, dass sie da also jetzt irgendwie eine Halle hochgezogen haben und die jetzt ausstatten. Und jetzt wurde dann bekannt, dass diese kurz vor der Fertigstellung befindliche Produktionsanlage scheinbar exklusiv für Apples faltbare Displays geplant ist. Das heißt also, sie scheinen da doch schon einiges an Kapazität einzuplanen, würde ich sagen, wenn sie da eine ganze Produktionsanlage für einplanen.
Bin ich mal gespannt. Definitiv. Also wenn sie, das ist schon viel, ne, was sie da machen.
Ja.
Und
teuer auf jeden immer Fall noch. Also das Fold wahrscheinlich. Ne? Wir erinnern uns an $2,500. Ich bin mal gespannt, wie viel sie davon verkaufen werden. Ne? Aber ja, prinzipiell scheinen sie mit viel zu planen. Denn so eine ganze Produktionsanlage, vor allen Dingen, wenn du dann auch Hallen und Co. nochmal alles hochziehen musst, das ist natürlich nicht günstig.
Ne? Nee, das genau.
Das muss sich schon lohnen.
Ja. Absolut. Und deswegen scheinen sie da ja auch sehr zuverlässig, zuversichtlich zu sein. Und ja. Dass das nötig ist. Genau. Das werden sie ja nicht leichtfertig machen.
Genau, natürlich nicht. Also es sei denn, Apple bezahlt Samsung das. Natürlich, da gibt es auch immer so vorab Finanzierungsrunden oder sowas. Ne? Also gerade wenn Samsung da jetzt viele Jahre lang Forschung und Entwicklung betrieben hat, werden die natürlich auch hingehen und sagen, wir brauchen da schon eine Beteiligung. Ne? Und Apple hat ja dann in der Vergangenheit dann auch gerne mal dann wirklich dicke, fette Pakete gekauft, ne? so eine halbe Milliarde gleich investiert oder sowas, was dann so vorab Zuschüsse oder sowas dann oft sind, die dann nachher quasi mit Produkten gegengerechnet werden oder sowas, ne? Sodass man quasi garantierte Bestellung macht oder sowas. Und das ist natürlich dann schon eine Sache, die dann solche Firmen wie Samsung Display dann dazu bringen, da auch wirklich zu investieren in Forschung und Entwicklung. Naja, gut. Also in dem Sinne, wir haben jetzt hier keine Details gelesen, aber in der Vergangenheit haben sie das gerne schon mal gemacht, dass sie sich da irgendwie beteiligt haben. Na schön. So, dann haben wir nochmal Mark Gurman, dieses Mal hier noch eine Meldung aus dem Power-On Newsletter, die er geschrieben hatte. Und zwar hat er da eine Kleinigkeit zu dem gerade eben noch heraufbeschworenen M5 iPad Pro gemacht. Und da hat er jetzt nur eine Kleinigkeit zu berichten gehabt. Und zwar soll das neue iPad Pro 2 Kameras auf der Vorderseite bekommen. Ja, war irgendwie naheliegend. Wir erinnern uns, Apple hatte in der letzten Generation, so wie bei quasi allen iPads, glaube ich, bis auf das kleinste, ne, oder hat das, oder vielleicht sogar mittlerweile alle umgestellt, ne, dass sie also die Kamera jetzt nicht mehr an der Seite für Porträtorientierung haben, wie das in der Vergangenheit traditionell der Fall ist. Ne. Mein iPad Pro hat das noch. Meine beiden, mein Mini auch. Und jetzt die neueren haben aber ja dann die Kamera so umgezogen, dass sie quasi in der Landschaftsorientierung oben ist. Bei den iPad Pros macht das ja noch Sinn, beziehungsweise bei den anderen iPads, die man halt eben so in die Stationen schnappen kann. Da ist es nämlich dann halt eben immer etwas ungünstig gewesen, wenn man dann an der Seite den Face-ID-Sensor hat, dass der dann entweder dein Gesicht nicht ordentlich sehen konnte oder halt eben auch verdeckt ist, weil man ihn halt eben in Händen hält und dann ihn verdeckt. Und ja, da sie wohl aus irgendeiner Statistik rausgezogen haben, dass mehr Leute das im Landschaftsmodus benutzen als in der klassischen Porträtvariante oder Orientierung, haben sie die ja verschoben auf die längere Seite im Prinzip. Aber natürlich haben dann jetzt die Leute, die so wie ich traditionell noch das Porträtformat gewohnt sind und das eher so in der Hand halten, dann jetzt natürlich bei diesen Geräten das Problem, dass man immer die Linse verdeckt. Und dementsprechend ist also natürlich jetzt auch wieder jemand am Jammern. So. Und natürlich liegt die Idee nahe, wenn dann mit Geld auf Lösungen also draufschmeißen möchtest, um auf Lösungen zu kommen, machst du einfach zwei Sensoren, fertig. So, und das haben sie jetzt wohl fürs Pro eingeplant. Da müssen sie ja noch ein bisschen was den Preis hochtreiben. In dem Sinne kriegen wir da jetzt zwei Kameras. Ob die jetzt beide Face ID unterstützen, hat er hier gar nicht ausdrücklich geschrieben. Er hat nur von Kameras gesprochen. Praktischerweise müssten das ja beides Face ID Sensor Elemente sein, ne, sodass beide unabhängig funktionieren und das Gerät freischalten können, wenn man jeweils das andere dann zum Beispiel mit den Fingern verdeckt. In dem Sinne kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das irgendwie aufteilen oder sowas, aber naja, vielleicht machen sie auch irgendwie noch irgendwie eine andere Lösung. Ne. Prinzipiell sollen aber irgendwie zwei Sensoren verbaut sein.
Tja, ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Also ja, ehrlicherweise.
Das ist zumindest naheliegend.
Ja, also ich finde, das macht total Sinn. Weil genau dieses Problem, je nach Ausrichtung, das anders zu benutzen und sowas, ne, es ist halt genau der Punkt, warum das, ja, egal welche Variante du jetzt nimmst, irgendwie stört es halt. Und ich glaube, das macht, ist schon nicht verkehrt, wenn wir beides haben.
Ja, genau. Prinzipiell nur die Frage, was bringt es wieder für eine Kostensteigerung rein und möchte man sich das jetzt leisten? Aber gut, iPad Pros sind jetzt eher in dem Bereich, wo man sagt, ja, kann man machen. Die anderen Geräte werden das bestimmt nicht.
Frag mich, können die ernsthaft noch teurer werden?
Also. Ach so, die anderen Geräte haben ja auch alle kein Face ID. Vergesse ich ja immer wieder.
Stimmt, ja, habe ich in der Tat auch vergessen.
Ja, das ist immer noch vollkommen unverständlich, wie ich finde.
Ja, so teuer kann das Face-ID-Modul auch nicht mehr sein.
Nee, also vor allen Dingen, das ist ja jetzt auch schon wie viele Jahre im Einsatz? Ne? Das geht ja schon auf die 10 Jahre zu langsam, oder? Mit dem iPhone X ist das, glaube ich, gekommen, ne?
Kann das sein? Also 7 Jahre.
Ja. Ja, geht so stramm auf die 10 zu. Und es ist immer noch nicht in den Macs und auch nicht in den kleinen iPads. Nee, da fangen wir heute nicht mehr mit an, aber ja, also prinzipiell schade, dass sie da nicht mehr mitmachen. Ne? Das ist so eine tolle Technologie. Ne?
Ja, ich verstehe es auch ehrlicherweise nicht. Und vor allem ist das ja auch, also ganz ehrlich, das fühlt sich ja mittlerweile auch wirklich veraltet an.
Das Finger drauflegen, meinst
du? Ja, mhm. Also ja. Keine Face-ID zu haben, ist wirklich
oh, ja. Yeah. Ja. Ja, und ich möchte das in allen Geräten. Ne? Also ich möchte das im Mac, ich möchte das an meinem Desktop Mac Mini haben oder halt eben im Display oder sonst was. Ich möchte das überall haben. Ich möchte einfach nicht mehr den Finger auflegen müssen, bitte. Ja? Jetzt nutzt endlich eure Technologie und macht das mal.
Ne? Ja, das wäre auf jeden Fall das Sinnvollste. Und ja.
WTF. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum sie das nicht machen.
Nee, es ist auch nicht nachvollziehbar. Also es ist auch echt seltsam. Es ist überhaupt nicht. Ja, ich verstehe es einfach nicht.
Ja. Na ja, was soll man machen? In dem Sinne schließen wir die Gerüchteküche ab für heute und kommen gerade noch zu einer kleinen Update-Runde. Interessanterweise treibt Apple nicht 26er Betriebssystem-Releases. Es gibt gerade Release-Candidates für iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 und visionOS 2.6, also quasi jetzt die Punkt-Releases, die noch vor den großen 26er Releases jetzt rauskommen, und zwar wahrscheinlich in Kürze, ne, da es ja ein Release-Candidate ist. Und ja, was auch immer sie gemacht haben, ja, keine weiteren Details bekannt. Ja, und spannenderweise haben sie ein kleines Malheur gehabt, als sie diesen Release-Candidate jetzt freigegeben haben. Auf der Public-Beta-Schiene haben sie dann wohl kurzfristig aus Versehen den Public-Beta-Bild von macOS 26 ausgerollt. Dann allerdings sofort wieder zurückgezogen. Also irgendjemand hat es sofort gemerkt, sodass irgendwie nur zwei, drei Leute da irgendwie ein falschen Bild installiert bekommen haben. Aber ja, faszinierender Fehler. Da frage ich mich dann immer, wer bei Apple da solche Systeme macht und warum machen die das manuell? Oder was scheint da der Mechanismus zu sein? Ne? Keine Ahnung. Irgendjemand scheint da hinzugehen und die Dateien da irgendwo hin zu kopieren und freizugeben oder sowas. Ne? Ich hätte immer darauf gewettet, dass die da mittlerweile so ein Versionsmanagementsystem intern haben, wo sie einfach nur die Freigaben in der Datenbank verwalten oder irgendwie sowas. Und dass dann entsprechend dann da alles durchgeschleust werden kann und alles sehr kontrolliert passiert. Scheint aber nicht so. Ne? Sonst könnte sowas nicht passieren.
Ist schon komisch irgendwie, ne?
Ja, genau. Ja, naja, gut. So vollautomatisiert scheint es dann doch nicht zu sein. Naja. Na schön. So, das ist das eine gewesen. Und dann gab es ein Beta-Firmware-Update für die H2-basierten AirPods, also AirPods Pro 2, erste und zweite Generation, und AirPods 4. Ja, die haben die angekündigte Unterstützung für Kamerasteuerung bekommen, dass man Fotos auslösen kann, indem man an den AirPods klickt. Ne, das hatten sie ja zur WWDC vorgestellt. Und sie sollen auch ein verbessertes CarPlay-Handoff haben, was auch immer das heißen soll. Klingt sehr orakelig.
Wollte gerade sagen, das klingt wild.
Ja. Ich wusste gar nicht, dass es ein CarPlay-Handoff gibt.
Für die AirPods, ne, ich auch nicht.
Also ja, genau. Seltsam, ne?
Merkwürdig. Ich warte sehnsüchtig auf die AirPod Pro 3. Also.
Ja, ich jetzt auch. Ich habe nämlich im Urlaub einen meiner AirPods-Ohrhörer im Klo versenkt.
Ja, schön. Auch nicht schlecht.
Ja gut, jetzt muss ich noch die Geschichte erzählen, damit man nicht denkt, ich laufe da einfach irgendwie komisch mit meinen AirPods in der Gegend rum. Ich habe irgendwie auf der Couch gesessen, habe mit den AirPods am iPad irgendwie ein Video geguckt, bin dann auf der Couch eingenickt, ja, bin wieder wach geworden und hatte einen AirPod aus dem Ohr draußen und habe den nicht gefunden. Ich habe die ganze Couch auseinandergenommen, nichts gesehen.
Du hast auf dem Klo geschlafen.
Auf der Couch. Ne? Ich habe die Couch auseinandergenommen, habe nichts gefunden, habe unter der Couch gesucht, habe den Raum abgesucht, ne? Bin überall rumgekraxelt. Danach bin ich auf Toilette gegangen und dann, ich erzähle jetzt keine Details, aber plutsch, höre ich dann plötzlich. Ja, und dann lag er drin. Zum Glück natürlich kein großes Geschäft. Deswegen habe ich ihn gerettet. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht getestet, ob er noch heile ist. Ich habe ihn dann rausgenommen, abgespült und seitdem jetzt trocknen lassen. Ich werde ihn jetzt ist er trocken, definitiv trocken. Das habe ich abgewartet und jetzt werde ich ihn noch testen. Ich werde dann nächstes Mal berichten, ob er noch lebt oder nicht.
Ja, mach das mal.
Aber, wo du das ja letztlich schon gesagt hattest, dass deine Akkus so ein bisschen am Schwächeln sind bei den Pro 2. Ich habe ja noch Pro 1, ne? Ich hatte ja noch einen Satz Pro 1 nachgekauft, nachdem ich mit den Pro 2 nicht gut zurechtgekommen bin, wegen meinem Sibilantenproblem, also diesen S-Lauten. Und dieser Satz, den ich viel benutzt habe, da ist jetzt scheinbar der Akku im Case kaputt. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Den kann ich aufladen. Der lädt quasi die AirPods dann immer nur auf, wenn das Case am Strom ist. Und wenn ich es wieder abstecke, geht das Case auf 1%. So, und dann laden natürlich dann die Kopfhörer auch nicht mehr weiter. So, also das scheint nachvollziehbar den Geist aufgegeben zu haben und das ganz unabhängig jetzt von meinem Unfall.
Ja gut, der ist ja auch nicht im Klo gelandet, aber ja, die Akkus werden halt alt, ne? Meine halt auch, man merkt das halt einfach, die halten nicht mehr so lang. Das ist ein bisschen nervig, also es ist jetzt nicht so, dass das mega schlimm ist, aber man merkt es halt schon, ich benutze mittlerweile sehr, sehr viel auf der Arbeit, weil ich halt nicht die ganze Zeit das System hier laufen lassen will, aus Stromspargründen und weil ich auch nicht die ganze Zeit die Kopfhörer aufhaben will und ich finde die AirPods sehr, sehr praktisch, seitdem ich gelernt habe, dass ich auch mit meinem Firmen-Mac super easy koppeln kann, obwohl da nicht meine private Apple-ID hinterlegt ist. Mhm. Klappt trotzdem dieses Automatic-Switching total gut, wenn die einmal gekoppelt sind mit dem Mac. Das wusste ich auch nicht, geht total super. Also manchmal ist es ein bisschen hakelig, aber es klappt trotzdem extrem gut und deswegen benutze ich die halt mega viel, aber deswegen wird natürlich der Akku immer sehr stark beansprucht. Und also der hält, also mit Case so einen Tag, je nachdem. Na, dann muss ich aber abends, also ich habe jetzt auch, ich weiß gar nicht, warum, ich dachte, ich habe die zum Laden hingelegt, offensichtlich nicht, weil ich habe eben auf meinem, ich glaube, auf dem iPhone hier in dem Batterie-Widget gesehen, genau, das Case hat nur 17% Akku. Die AirPods sind natürlich voll. Und
Apropos Batterie-Widget, wo du das gerade erwähnst, ne?
Ja.
Also, das ist ja die tollste Erfindung seit geschnitten Brot. Das finde ich ja echt toll jetzt auf dem, unter iOS 26. Ne? Also, die zeigen dir ja jetzt diese Prognose, wenn du am Laden bist, wie lange du am Laden bist und so. Das habe ich jetzt im Urlaub ein paar Mal gebraucht. Ne?
Im Widget zeigen die das? Das habe ich noch nicht gesehen.
Also, ich weiß nicht im Widget, aber ich habe halt eben einfach entweder im Standby-Screen oben diese Anzeige gesehen,
ja, die kurz die kommt. Ich.
Oder halt eben in der Batterieanzeige in den
Settings geguckt. Genau, die kenne ich auch. Da sagen die dir, wie lange der lädt, ja.
Genau, und da gibt es ja auch so.
Die sagen sogar, wenn es langsam lädt.
Genau, da wird dann auch gezeigt, wann er umschalten wird ungefähr und also wann er 80% erreicht hat, was er ja mit Schnellladen erreicht und dann den Rest nicht. Jetzt dem Tech-Nerd fehlen da dann noch irgendwie so ein, zwei Informationen wie lädt mit 15 Watt oder sowas, weil das weiß der ja jetzt im Hintergrund. Das könnten sie mir meiner Meinung nach auch noch hinschreiben. Aber ansonsten schon toll. Ne? Also immerhin weiß man dann jetzt, ne, wann er mit Quick Charging da auf die 80% kommt und wie lange es dauert, bis er ganz voll ist. Und er macht ja jetzt auch so Prognosen und sagt, also allgemein diese Ansicht ist überarbeitet worden. Ne? Er sagt dir jetzt, du hast irgendwie unüblich viel mehr Strom gebraucht als die Zeit vorher. und solche Geschichten. Die Apple Watch, da habe ich das auch schon gehabt, dass die mich angetappt hat und gesagt hat, hey, du hast heute deutlich mehr Strom als üblich verbraucht. Möchtest du auf Stromsparmodus wechseln, damit du über den Tag kommst? Das ist natürlich großartig. Das, weil da kommt man ja von alleine irgendwie nicht drauf. Also klar, dass irgendwas ist an der Beta dann nicht in Ordnung gewesen, weil die halt eben deutlich mehr Strom brauchte auch an dem Tag. Aber weil ich in den Stromsparmodus gegangen bin, ist er dann tatsächlich noch über den Tag gekommen. Also ja, zumindest eine Lösung an der Stelle, die zu funktionieren scheint für den Moment mal.
Ja, ich finde es auch gute Verbesserung. Und gerade das Anzeigen, wie lange es lädt, ich weiß gar nicht, macht der das auch? Macht der das nur mit Kabel? Ich weiß es gar nicht.
Ich habe es jetzt nur mit Kabel ausprobiert. Im
Urlaub ich gucke gerade, ich habe es jetzt mal an den MagSafe-Port hier gepackt. Da sagt er nichts gerade. Das stecke ich mal nochmal mit Kabel an. Hm. 42% geladen. Jetzt zeigt es mir gar nicht mehr an.
Echt?
In der neuen Beta scheinbar. Ah, warte, man muss einmal draufdrücken. Okay, 42%, 28 Minuten bis 80%. Okay, das war jetzt aber Kabel. Warte kurz. Moment dann hier.
Ja, gut. Ich nehme an, das macht keinen Unterschied.
Doch. Er macht es beim Kontakt kabellosen. Ah doch, da kommt es, sorry.
Ja,
da kommt es. 42, man braucht einen Moment zum Rechnen. Vielleicht
bin ich auch verzögert.
Eine Stunde plus bis 80%, sagt er jetzt.
Ja, gut, das ist halt eben nicht so schnell und effizient. Ne? Also wenn man schnell laden will, ist wirklich immer noch so eine Kabelverbindung das Ultimo.
Ne? Ja, vor allem die neuen iPhones ziehen ja auch fast 30 Watt, also die gehen ja richtig ab. Also,
ja,
das ist schon nicht schlecht.
Sogar bei meinem mit, ich glaube, 15 Watt macht das, ne? Also die älteren, das hat jetzt auch dann im Urlaub mir das ein oder andere Mal den Tag gerettet.
Ne? Ja, das macht schon einen Riesenunterschied, ob Quick Charging oder nicht. Wenn du das mal schnell ein bisschen was da reinkriegen willst, macht das schon einen Riesenunterschied, ne?
Mhm, genau.
Also, das ist schon so.
Ja, und wenn man dann wieder auf 80% hochkommt, ne, innerhalb von einer kurzen Toilettenpause, wenn man dann nur gerade so in die Ferienwohnung geht, schnell. Das ist dann schon gut. Braucht man nicht extra einen Akkupack rumtragen oder sowas.
Ja.
Ja. Hatte ich extra mitgenommen, haben wir aber nicht gebraucht. Ja. Na schön. Trotz Beta. Deswegen war ich darauf vorbereitet.
Ja. Ja, das stimmt.
Naja. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute und machen Feierabend. Ja. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören diese Woche. Ja, schreibt uns gerne Feedback per E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt uns auch gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns natürlich gerne auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Ja, und ansonsten schaut gerne nächste Woche wieder rein und bis dahin sagen wir auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Ja, Thorsten noch einen schönen Resturlaub, wenn er uns hört heute. Und ja, dann bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, macht's gut auch von mir. Bis nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche wieder dabei, wo wir dann auch in kompletter Besetzung wieder da sind.
Ja, bin ich mir noch nicht sicher. Ich glaube, Thorsten hatte gesagt, er ist zweimal eventuell nicht da. Aber
okay, ja, sehen wir dann.
Genau.
Aber bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und macht's gut.
Genau.
Ciao. Ciao.